Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Moin, ihr Banausen.
Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag. Wir sind zu dritt, wie man unschwer am Episodentitel erkennen kann.
Ja, die Bastarde übernehmen langsam das Kommando. Letzten Freitag Dave, Dienstag hier heute mit Dennis. Freitag schon wieder Bastarde. Was soll die Scheiße? Sind mehr zu hören als wir.
Ja, und? Sagst du es so, als wäre das was Schlechtes?
Schleichende Übernahme.
Ja, wollte gerade sagen, findest du es gut, wenn bei dem CEO so am Stuhl gesägt wird oder was? Das nimmst du einfach hin und dann sagst du, huch, habe ich ja gar nicht kommen sehen. Nee, nicht mit mir.
Wie konnte das passieren?
Ich bin hellwach, Junge.
Ich nehme das gar nicht so wahr. Ach so. Aber ja, du fühlst da, dass da an deinem Stuhl gesägt wird.
Ja, definitiv sägen die auf dem Königsthron. Da kommen ja, ich meine, du bekommst ja nicht mit, aber wir haben ja jetzt wieder einen neuen Monat, wo die Los-Supporter und Auftragssupporter wieder neue Filme reinschmeißen können. Mhm. Da hat Dennis dann unter einem kommentiert, die richtigen Perlen besprechen nur die Bastarde.
Ach, so.
Ich dachte ja, wir ziehen hier alle an einem Strang und ich dachte, wir sind Bros, aber das ist nur eine sehr einseitige Liebe von uns, Lee. Deswegen kannst du weiterhin deine naive, romantisiertes Bild von den Bastarden weiter hochhalten.
Ich bin zu gut für diese Welt, ey. Ja, muss ich sagen.
Für mich sind das Königsverräter.
Naja, wobei Kap der Angst ist ja auch nun wirklich keine Perle.
Wie keine Perle?
Naja, Perlen sind ja selten und Kap der Angst hat ja schon jeder Podcast der Erde besprochen. Also,
ja, Perle ist vielleicht Gott. Das falsche Wort. Ja, Perle würde ich jetzt auch nicht sagen. Gut, für dich ist eine Perle wahrscheinlich hier Dämonen 9.
Ja, sowas. Zum Beispiel.
Ja, gut. Könnt ihr euch weiterhin austoben auch. Ist überhaupt kein Problem für uns. Nehmen wir auch gerne ab und zu mit. Außerdem hindert es uns ja nicht, trotzdem auch mal da den einen oder Film bestimmt irgendwann mal zu rezensieren oder so wie ihr ja auch Filme gebracht habt, die wir hier schon mal hatten. Ist ja kein Problem. Ist ja eh eine neue Ära. Wir sehen ja alles jetzt ein bisschen lockerer, ja.
Die Anarchie.
Ja. Jetzt klingt das auch so, als hätten wir oder hätte Dennis sich uns aufgezwungen und du hättest gar keinen Bock, dass er hier ist.
Was?
Naja, weil du meinst so, Bastarde übernehmen hier alles und so weiter und jetzt ist er auch schon wieder da.
Da war ich doch schon am Relativieren, ne? Mhm. Aber ich habe dir auch erklärt, dass die frech geworden sind, ja. Muss man mal ein bisschen, muss der Lehrer auch manchmal auf die Finger hauen mit dem Bambusstock, ja. Und nicht immer so alles machen lassen, so wie Lee. Lee ist so ein 2025er Elternteil. Mhm. Ja, ich weiß, er demoliert gerade ihr Auto, aber sie müssen den Jungen auch mal machen lassen. Der muss sich ausprobieren. Die Kratzer am Auto sind jetzt mal egal.
So wäre ich, ja. Nur weil ich viel für gewaltfreie Kommunikation übrig habe, hängst du mir gleich sowas an.
Na, auch so, weil du nichts Böses siehst und immer so alles immer heile Welt. So, nee, ist keine heile Welt. Mhm. Okay. Es brodelt. Die Revolution ist unaufhaltsam. Verschließ die Augen nicht, Lee.
Ja, nee. Hast schon recht.
Heute schon mal gar nicht, weil Lee ist ja ein bisschen angesoffen heute.
Angesoffen?
Die heutige Episode mit Restalkohol auf jeden Fall, Lee. Also heute ein bisschen angetüdelt.
Nee, im Gegenteil, ich bin überhaupt nicht mehr angetüdelt. Ich bin halt nur ein bisschen durch von gestern, ja. Weil 1. Mai und so.
Mhm. Ach so, das wäre cool gewesen, wenn du immer noch irgendwie so ein bisschen angeheitert wärst hier durch die Episode.
Das wäre auch ein bisschen.
Kommt einfach besoffen zur Arbeit hier.
Ja, ne? Ja. Und das wäre auch erst recht doof, wenn ich dann der Einzige bin, der hier besoffen ist.
Und du schön Steine werfen und Weizen getrunken dabei, oder was? Nee. Standesgemäß.
Ganz entspannt da in so einem Garten in Neukölln gesessen und gesüppelt.
Im Garten in Neukölln gesessen, auch schön.
Ja, aber chillig.
Was geht denn in Osnabrück am 1. Mai? Da ist ja nichts, was man bewerfen kann. Weit und breit.
Nee, gar nichts. Ich habe nichts getrunken.
Ja, aber was hast du gemacht? Also irgendwas ist ja trotzdem ein Feiertag gewesen und du hast ja trotzdem frei gehabt. Bist du rausgefahren?
Meine Kumpels saßen alle im Garten und haben sich einen reingestellt, aber wir haben ein bisschen alkoholfreies Bier getrunken und sind dann irgendwann zum Kaffee nach Hause und haben uns noch ein bisschen zum Lesen in den Garten gelegt.
Wie finden deine Kumpels diesen neuen Dennis 2.0?
Das ist eher 0,5, Alter.
Das ist 0,0 ist
0,0,
das.
0,0, ja.
Also alkoholfrei. Weiß ich nicht, wie sie das finden, aber ich hatte für dieses Hinsetzen und sich besaufen auf dem Stuhl in einem Garten noch nie viel über. Also wenn, dann muss man da schon irgendwie da was raus machen.
Okay. Hey,
Sekunde, das klingt jetzt so, als hätten wir nichts anderes gemacht, ne? Also da waren viele Menschen und man hat sich unterhalten und da wurde gegrillt und gegessen und so weiter. Und ich habe aber halt auch nebenbei eben eine Menge getrunken. Und das mache ich halt sonst nicht und deswegen merke ich das heute.
Wie kommt's denn? Also so ein bisschen in Geselligkeit hast du mal auch...
Ja, hat halt gepasst, war schönes Wetter und chillig.
Hast gerade Bock drauf gehabt, weil du bist ja auch keiner, der grundsätzlich zu Alkohol greift, auch wenn er die Möglichkeit hätte.
Nee, eben. Aber das hat sich so angeboten, war nett.
Aber jetzt in Zukunft, wenn wir ins Kino gehen, bestellst du schön Picolöchen und so, ja?
Genau.
So ein Sektchen zum Film.
Ja. Mhm.
Der neue Lied.
Schlimm, Alter. Sekt ist auch echt so. Nee.
Ja, ihr hört sie am Mikrofon live. Das ist der Anfang.
Das ist der Anfang vom Ende, meinst du?
Ja, ja. Harald Juhnke incoming auf jeden Fall in 5 Jahren.
Die Karriere habe ich ja schon hinter mir. Also ich bin ja jetzt noch nicht wie Dennis unterwegs. So komplett auf Abstinenz aus, aber ja, eben Alkohol.
Warst schon mal schwerer Alkoholiker?
Das war auf jeden Fall schon mal mehr.
War schon mal mehr, halt, okay, diplomatische Antwort.
Deutlich mehr, auf jeden Fall, ja.
Aber nur für den Film natürlich, auch getrunken. Vorbereitung, oder?
Nee, Mann, Alter, du weißt doch, ich habe an einer Bar gearbeitet, so, das habe ich gar nicht nüchtern ertragen.
Ja, das stimmt, da säuft man ja auch immer wieder mit.
Ja, fürs Trinken.
Naja, gut.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, weil ich vorhin sagte, Dennis hat sich uns so ein bisschen aufgezwängt, beziehungsweise nicht. Das war ja schon so ein bisschen der Fall.
Ja.
Du hast dich selbst eingeladen, weil du gesagt hast, zu dem Film, wenn ihr den besprecht, da wäre ich gerne dabei.
Dennis hat ja einen guten Überblick über die Auftrags- und Losfilme und alles Mögliche, was so reinflattert. Und da hat er selbst gesagt, okay, wenn ihr den auf dem Programm habt, bin ich am Start.
Ja. Wie kommt's? Erzähl mal.
Bei Podcasts finde ich das immer ganz geil, wenn es um Filme geht, die noch nicht so ausgelatscht sind. Also jetzt auch nichts gegen den Los wie Kap der Angst oder Kehr der Ringe oder so, aber das höre ich mir halt tendenziell weniger gerne an, weil darüber haben schon 400 Milliarden Menschen geredet. Im Fall von Herr der Ringe war es jetzt spannend, weil mal neue Leute zu Wort kamen, aber ich müsste mir jetzt keine Folge von Ja, hier Filme anhören, wo sie über Herr der Ringe sprechen. Tendenziell. Es wäre sicherlich unterhaltsam, aber ich würde sie mir jetzt nicht wünschen, sagen wir es mal so. Und ich finde, das Spiel auf Zeit oder Snake Eyes ist irgendwie immer so einer, der so hinten rüberfällt. Mhm. Und weil ich den sehr gerne mag, habe ich den dann mal, als ich gesehen habe, dass das loskommt, habe ich gedacht, oh, da habe ich richtig Bock drauf.
Du bist da, glaube ich, auch nicht alleine. Ich glaube, dass der eine oder andere den Film so als etwas unterschätzt immer deklariert und dass viele den mögen und einige auch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass du mit der Meinung jetzt nicht alleine auf weiter Flur stehst.
Nee, es gibt ein paar Fans. Es gibt aber auch, also wenn ich jetzt so in meiner Letterboxd-Bubble gucke, gar nicht so viele, die den gesehen haben.
Okay.
Für mich war es auch eine Erstsichtung.
Ach, für dich war es eine Erstsichtung? Okay, das ist ja interessant. Ich dachte, wir kennen
den
schon alle.
Nee, ich kannte den noch nicht.
Und okay. Ich finde, der fällt sowohl bei Nick Cage hinten rüber, als aber auch bei De Palma. Deswegen
sehe ich genauso. Ja.
Das ist so einer, der fällt so halb immer hinten vom Rand runter, wenn man die Großen nennt oder die, sagen wir mal, die 5 bis 10 Top-Filme, dann sind die meistens nicht dabei.
Ja. Ja, der ist nicht die dabei. Fallen meistens deswegen knapp raus. Oder man hat eine edgy Meinung. Das stimmt.
Ja, und dann kam ja noch dazu, dass ich mir noch einen zweiten picken konnte, den ich auch schon ewig auf der Watchlist habe. Das war ja dann Win-Win.
Sehr gut.
Okay.
Ja, passenderweise, so strukturiert wie wir sind und laut meinem Ablaufplan, reden wir aber jetzt über keinen von diesen beiden Filmen.
Korrekt.
Und
noch nicht.
Ich starte.
Mhm.
Wollen wir das machen oder habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Jetzt, wenn wir schon die Mikros anhaben.
Meine Freunde schon mal so zusammen, so jung schon mal zusammensitzen.
Ja, eben, ja.
Genau.
Lee hat ja schon seine Beichte abgelegt, er hat wieder gesoffen nach Jahren der Abstinenz. Ist er jetzt wieder im Game.
Back on the wagon.
Ja.
Nee, um Gottes Willen, Alter.
Jetzt schön hier bei der Aufnahme Shirt-Dicking, Tür aufgemacht hier, halb besoffen, Alter. Vergessen, Hose anzuziehen. Das sind jetzt die zukünftigen Aufnahmen.
Mhm.
Nee, Dennis, du auch nichts, ja?
Nein.
Gut.
Mir geht's super.
Dir geht's super. Ja, dann lege ich los. Was sollen wir hier rumlabern? Ja, haben ja auch 6 Filme auf dem Raster heute, beziehungsweise Serien, also Projekte. Deswegen lass uns mal loslegen.
Ja, ich bin gespannt, was ihr dabei habt.
Ich habe etwas dabei. Eine John le Carré-Verfilmung. Mhm. Und jeder, der in der Literatur ein bisschen bewandert ist und auch ein paar Filme gesehen hat, wo er die Vorlage geschrieben hat, weiß, in welche Richtung das geht, weil von ihm sind Vorlagen für Filme wie Most Wanted Man, Dame König als Spion, Der ewige Gärtner, Das Russlandhaus und so weiter und so fort.
Mhm.
Und ich habe den allerersten Film gesehen, wo er die Vorlage geschrieben hat. Und das Genre ist klar, es geht natürlich um Spionage, Agenten, Verschwörungen und Co. Und der Film ist von 1965, ist 2 Jahre nach dem Buch entstanden und heißt Der Spion, der aus der Kälte kam. The Spy Who Came In From the Cold. Gesehen?
Nee.
Ich bin mir nicht sicher.
Nicht sicher? Dann ist auf jeden Fall nein.
Ja, ich finde aber faszinierend, dass er immer so handliche Titel wählt.
Ja, das stimmt.
Handlich?
Ja, ich finde Dame, König, Ass, Spion immer mega komisch, weil man immer mit Bube anfangen will und man nicht weiß, wo das hin will.
Man muss sich die Reihenfolge nochmal rekapitulieren, ja. In welche Reihenfolge?
Ja, ich finde, das ist aber auch ein Film, wo der englische Titel wieder mal viel besser funktioniert.
Tinker, Tailor, Soldier, Spy.
Ja, und das hat einen so Rhythmus so, und ich finde eben der deutsche Null.
Ja, aber Most Wanted Man und David Gärtner und das Russlandhaus, da gibt es schlimmere Titel.
Finde ich auch.
Das Russlandhaus, ja.
Ist ja irre, diese verrückten Politessen. Das ist doch zum Beispiel ein Titel, den muss er sich erstmal merken.
Wenn Gangster um die Ecke knallen, finde ich ja auch immer gut.
Toll trieben es die alten Römer. Es geht auch komplizierter.
Das ist eine gute Bash-Kategorie.
Voll, ja. Also Regisseur Martin Ritt hat ab und zu mal mit Paul Newman gedreht.
Eine Sekunde, jetzt will ich aber wissen, welche Bash-Kategorie er meint.
Naja, so absurde deutsche Filmtitel. Ja. Und dann so mit Multiple Choice. Man gibt einen absurden deutschen Filmtitel und dann vier.
Welchen es wirklich gibt davon.
Und ordnet den, soll den zuordnen. Das habe ich zumindest mal in so einem Quiz gemacht und das war eigentlich ganz lustig.
Irgendwas in der Richtung hat man, glaube ich, auch schon mal bei so einer Multiple-Choice-Frage. Irgendwas so von wegen, was gibt's und was gibt's nicht.
Mhm.
So, kann ich jetzt weitermachen, oder?
Ja, bitte.
Der besoffene Alter, die ganze Zeit von der Seite labert mich herein.
Alter, im Maul, Alter. Ich bin doch auch in der Bash-Vorbereitung hier. Deswegen, ich bin noch offen für Inspiration.
Nur du bist in der Bash-Vorbereitung. Ich bin der Spasti, der sich bei Poker die ganze Zeit alle Fragen irgendwie rausnotiert hat in sein Telefon, wie so ein Assi. So,
können ja froh sein, dass er nicht die ganze Zeit rülpst beim Reden wie Rick.
Ja, das stimmt.
Ja, ich kann ja leider nicht rülpsen, sonst hätte ich es echt gerne mal gemacht.
Alessandro hat immer dieses dezente Rülpsen, dieses so wegpusten, so innerlich so rülpsen, aber nicht so, dass man es hört und dann so rauspusten. So. Typischer Alessandro-Move. Fand ich auch immer sehr elegant. Ja, zurück zum Regisseur. Martin Ritt war das. Hat ein paar Mal mit Paul Newman gedreht. Hat es ein Film, den er mit ihm gemacht hat. Oder Long Hot Summer, ein Film, den ich tatsächlich kenne und sehr, sehr gut finde. Und das Drehbuch stammt von zwei Leuten, nämlich Paul Dehn. Der hat das Drehbuch geschrieben von Goldfinger und Mord im Orient Express. Auch nicht gerade zwei unbekannte Filme. Und Guy Trospass, der zweite im Bunde, den hatte ich hier schon bei Birdman of Alcatraz mit Burt Lancaster. Da ist er der Autor von dem Film. Und wir haben einen absoluten Hochkaräter in der Hauptrolle, nämlich Richard Burton. Der spielt Alec Lemus. Und der ist ein britischer Geheimdienstleiter, der von West-Berlin aus, die Stadt ist geteilt, wir sind jetzt im geteilten Berlin, die Fäden für so ziemlich alle britischen Agenten zieht, die irgendwo in der Nation unterwegs sind. Und nachdem seine kompletten Kontakte irgendwie zerschlagen wurden, wird Lemus zurück nach London beordert, um, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, was die Handlung jetzt angeht, aber er soll so tun, als wäre er aus dem Spionagebusiness raus, fängt dann an, in so einer Bücherei zu arbeiten, fängt was mit der jüngeren Kommunistin Nan an, die auch dort arbeitet. Und das ursprüngliche Ziel ist es, dass der DDR-Agent Mund angelockt wird. Das ist nämlich der Typ, der für die Zerschlagung des britischen Netzwerks halt verantwortlich ist in West-Berlin und in der DDR, als er da tätig war. Und Lemus wird dann später zum Spielball diverser Parteien und zwielichtiger Agenten, Kommunisten und Nazis. Das ist so die Grundhandlung. Es geht natürlich ein bisschen weiter in die Tiefe, es ist alles ein bisschen komplexer, aber ich werde natürlich nicht jeden Twist verraten. Weil, logisch, es ist eine Le Carré-Verfilmung. Und wer schon mal irgendeinen von diesen Filmen gesehen hat, weiß, es gibt sehr viele Dialoge, es gibt Verhöre, es gibt Einschüchterungen, es gibt keine riesen Verfolgungsjagden, keine Kloppereien am laufenden Band. Das ist kein Bud Spencer und Terence Hill-Film oder sowas. Aber schon geile, unterschwellige Spannung und eine gute Charakterzeichnung des alternden, sehr desillusionierten Spion. Und der zudem auch noch ein ziemlicher Säufer ist, passenderweise. Lies Bruder im Geiste.
Wie du übertreibst, Alter.
Also wie Burton im richtigen Leben quasi. Insofern habe ich hier den Richard Burton, der Filmpodcast hier gegenüber zu sitzen.
Gerade mal nach der Harald Junke, Alter, ist ja gut jetzt.
Es gibt, ja gut, das ist das englische, das britische Pendant auf jeden Fall zu Harald Junke. Es gibt auch eine Stelle, wo sein Agentenkollege zu ihm sagt, so, ich habe ja vorhin dieses leckere Stück Fleisch gegessen und ich habe gar nichts dazu getrunken. Und da sagt Richard Burton an der Stelle, macht nichts, ich habe vorhin zu meinem Drink gar nichts gegessen. Also nur damit wir sehen, wo der Alkoholpegel ungefähr steht. So fand ich auch ganz nett den Spruch.
Mhm.
So, Ritt und Burton hatten während des Drehs auch etwas Beef zusammen, weil Liz Taylor war nämlich die Ehefrau zu der Zeit. Natürlich ein sehr berüchtigtes Ehepaar, Richard Burton und Liz Taylor. Und die war auch ständig am Set. Der Film wurde in Dublin gedreht. Yul Brynner hat da seinen Sohn zum Studieren hingeschickt im Trinity College. der kam dann auch mal vorbei bei den Dreharbeiten und deswegen war da mehr so Party als letztendlich da einen Film versucht zu inszenieren. Und Martin Ritt hat versucht, hier so einen bierernsten Agenten-Spionagefüller halt irgendwie hinzulegen, während da ständig am Set irgendwie die Paparazzis rumhingen und dann Elizabeth Taylor und Richard Burton ablichten wollten. Ja. Und wie so viele John le Carré-Stoffe sind diese Filme natürlich auch gern bei den Oscars nominiert. Hier gab es ganze 2 Nominierungen für Hauptrolle und Art Direction in Schwarz-Weiß, wie es noch unterteilt war. Und was den Cast angeht, hat tatsächlich Richard Burton viele Bühnenkollegen damals aus der britischen Theaterszene rangeholt, mit denen er mal auf der Bühne stand. Aber ein paar durfte man trotzdem auch aus Filmen kennen. Bernard Lee spielt mit, den kennen wir natürlich als M in den Bond-Filmen. Und dann haben wir mit Oskar Werner und Peter von Alk auch 2 deutschsprachige Leute, die hier mitspielen. Claire Bloom spielt die Nan, also diese Kommunistin, die in der Bücherei arbeitet mit ihm und die da mit ihm was anfängt. Die hat 126 Credits, dreht sogar immer noch. Und dann haben wir noch Robert Hardy im Cast. Dennis, wer ist Robert Hardy?
Mhm.
Weißt du nicht?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich bin entsetzt. Robert Hardy ist Cornelius Fudge.
Ach.
Aus der Harry Potter.
Okay, nee, den Namen hatte ich nicht präsent.
Den hast du nicht
präsent. Deswegen bin ich beim Bash auch nur 2. geworden.
Macht ja nichts. Jetzt nicht eine der Hauptfiguren, aber ich dachte, gut, so oft wie du Harry Potter gesehen hast, wird der Name wahrscheinlich schon mal untergekommen sein. Spielt er schon in mehreren Teilen mit, oder?
Ja.
Ja. Und das ist der Spion, der aus der Kälte kam. Geiler Film. Am Ende gibt es nochmal ein Showdown direkt im Mauerstreifen. Also haben wir praktisch noch ein paar Flashbacks an alte Berlin-Zeiten. Ist in kargem Schwarz-Weiß inszeniert worden. Obwohl es 1965 natürlich schon Farbe gab, aber das Thema bietet sich an. Hier halt nicht so viel Technicolor mit reinzubringen. Geht 112 Minuten. Und das war der Spion, der aus der Kälte kam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Punkte oder Fragen? Dennis klatscht. Silent Clap, die sind mir liebsten.
Also, ich habe halt Angst, wenn ich lauter klatsche, dass Lieder meine Tonspur da beendet.
nee, alles gut. Also ich bin mir mittlerweile sicher, dass ich den nicht gesehen habe.
Okay.
Und dachte mir aber, als du die Handlung erzählt hast, dass mir das irgendwie total bekannt vorkommt. Und das liegt wahrscheinlich aber halt auch daran,
ja,
dass er sehr viel in die Richtung geschrieben hat. Ne? Und
also klar, du hast ja schon den einen oder anderen Agentenfilm gesehen. Ja, eben, ja. Das ähnelt sich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle.
Und dann habe ich aber nachgeguckt, ob das irgendwie nochmal verfilmt wurde, weil es gibt ja schon, glaube ich, so das ein oder andere Buch von ihm, was auch mehrfach verfilmt wurde.
Das stimmt.
Also hier, wie heißt er? Mit diesem Nachtwächter, das Ding, war das nicht
auch? Night Manager?
Ja, danke.
Ah ja, stimmt. Das war John le Carré und auch hier.
Das wird ja auch 2-mal verfilmt, meine ich. Und jetzt habe ich jedenfalls geguckt bei dem Stoff und war aber nicht so.
Okay.
Beziehungsweise noch nicht, weil da ist eine Serienadaption in Vorbereitung.
Eine Serienadaption ist geplant.
Mit Aidan Gillen als Alec Lemus.
Ah ja. Also auch wieder, gut, macht ja auch Sinn, das Ganze wieder ein bisschen britisch aufzuziehen.
Mhm.
Ja, gerade Richard Burton hat sich so ein bisschen, weil der hat ja den Ruf, dass er so ein sehr stoischer Schauspieler ist, aber hierfür wurde er natürlich auch deswegen mit der Oscar-Nominierung geehrt, weil er hier natürlich schon zeigen kann, eine gewisse Facette zwischen diesem getriebenen Spion, der eigentlich nur raus will aus dem Business, aber dann auch immer wieder reingezogen wird.
Mhm.
Und ein Teil des Films spielt auch in den Niederlanden. Ist schon ganz interessant und ich mag ja diese Art von Film, auch wenn die manchmal ein bisschen trocken sind. Also,
ja.
Also Most Wanted Man fand ich ja tatsächlich nicht so geil. Fand ich ein bisschen lame.
Mhm.
Fand es irgendwie ganz lustig, dass Grönemeyer auf einmal da im Cast ist und so, aber insgesamt, trotz Philipp Simon Hoffmann und großartigem Cast, ist der jetzt nicht so mega. Ich finde die nicht alle gut. Es gab ja auch diesen mit Pierce Brosnan irgendwie Panama, das war auch eine John le Carré-Verfilmung.
Mhm.
Irgendwas mit Panama.
Taylor of Panama.
Ja, Taylor of Panama, genau. War auch irgendwie ein bisschen, war mir ein bisschen zu trocken. Mhm. Aber
Constant Gardner mochtest du, ne?
Ja, den mochte ich und auch Tinker Tailor Soldier Spy, das auch.
Den mochte ich auch sehr. Most Wanted Man habe ich noch nicht gesehen.
Den fand ich cool.
Der fehlt mir.
Ach, den hast du noch nicht gesehen?
Nee, auch nicht.
Ja, vielleicht bringst du den ja mal. Ich war jetzt nicht so mega geflasht von dem Film. Bei mir ist der dann nicht in der Sammlung gelandet.
Aber sag mal, weißt du denn, bis wann le Carré geschrieben hat? Weil der ist ja 2020 gestorben, habe ich hier gerade gelesen.
Ja, was so die letzten Filme von ihm angeht, nee, kann ich dir nicht sagen.
Weil, was mich gerade verwirrend finde, ist, dass jetzt eben bei dieser upcoming Serie zu The Spy Who Came In From the Cold, da steht drunter Novel und dann in Klammern aber 2018. Was sich für mich so anhört, als hätte der das irgendwie
nochmal umgeschrieben,
neu aufgearbeitet oder so. Ja, also keine Ahnung, dass das 2018 nochmal rauskam und dass das eben auf dieser Version basiert.
Gut möglich.
Aber da weißt du auch nichts.
Nee, da weiß ich nichts von. Ich habe mir zwar noch ein Interview mit ihm angeguckt, so ein kurzes von 2015, also wo er natürlich auch schon okay Richtung 90 ging. Und da hat er so ein bisschen berichtet, dass er natürlich auch eigene, so ähnlich wie Ian Fleming, hat er natürlich auch eigene Erfahrungen in Sachen Geheimdienst und englische Militärs und so. Und insofern ist natürlich auch viel, was er hier in Buchform verfasst hat, sind natürlich auch eigene Erfahrungen, was er mal irgendwo aufgeschnappt hat. Also ist jetzt, er war jetzt nicht irgendwie, er hatte jetzt keinen Tante-Emma-Laden oder so, er war jetzt irgendwie so ein Konditor oder so, sondern der war schon in dem Business unterwegs, drücken wir es mal so aus.
Ja.
Die Bücher lesen sich auch genauso, wie sich die Filme gucken lassen.
Ja, ja, ist nicht so der leichteste Stoff, oder? So zum Weglesen.
Ach echt?
Hast du schon mal was gelesen?
Ich habe zwei gelesen und boah.
Was hast du gelesen?
Ja, ich habe Dame, König, Ass, Spion und Night Manager gelesen.
Ah, okay.
Night Manager habe ich, glaube ich, 6 Mal angefangen und dann irgendwann immer mal wieder weggelegt, weil es einfach zäh war.
Aber die Miniseries war ganz cool, fand ich. Die mochte ich
ja,
ganz gerne.
Ja, ich ja nicht.
Ja, stimmt, guckst du nicht. Aber ist jetzt auch so ein Ding so, ich kann mich kaum noch dran erinnern. Also habe ich jetzt, als ich die gesehen habe, fand ich die schon ganz nice, aber jetzt so nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist jetzt nicht so wie andere Serien.
Ja, aber ich weiß noch, dass ich das Russlandhaus auch super langatmig fand.
Den habe ich nicht gesehen, glaube ich.
Der geht ja, glaube ich,
Sean Connery und Michelle Pfeiffer.
Ist das nicht auch so ein 3-Stunden-Epos?
Echt?
Nee, 2 Stunden. Krass, der kam mir so ewig vor.
Ja. Das könnte man wahrscheinlich auf jeder Verfilmung ummünzen, dass einem die Filme ruhig länger vorkommen, als sie wahrscheinlich sind. Selbst die man gut findet. Ja, dann lese ich mal die Punkte vor. IMDb 7,5. Metascore gibt's nicht. Letterboxd 3,9. Auch ein bisschen verwundert, dass der Film auf keinerlei Listen vorkommt, weil den habe ich jetzt nicht da abgehakt. Also der dachte mal, das wäre auch so ein bisschen so ein Klassiker, aber anscheinend nicht, weil irgendwie hat ja jeder von den Filmen schon mal gehört. Ja, vielleicht ist es auch wegen dem Buch, ich weiß nicht.
Okay, Dennis darf anfangen.
Oh, das ist super.
Gefällt
ich habe nämlich
das?
So gar keine Idee.
Soll ich anfangen?
Nee, ich mach mir. Ist ja mittlerweile auch völlig wurscht.
Lee macht ein bisschen auf seinem Alkoholfilm, macht da ein bisschen Go with the Flow hier.
Ja.
Nein, weil ich hab einen Tipp. So.
Okay, ich sag 6,5.
Was?
Alter, was?
Entschuldigung, ey, ich wollte jetzt eigentlich keine Reaktion zeigen, aber.
Ich hab Lack gesoffen, Alter. Ey, okay. Ich sag 8.
Ja, natürlich 8.
Ja.
Echt?
Was zur Hölle, Alter?
Also, das war die unemotionalste und neutralste der Vortrag einer Rezension ever von dir, glaube ich.
Entschuldigung, ja, dass man über so hier Kommunisten-Spionagestoff jetzt nicht hier so wie Sunshine Reggae auf Ibiza hier berichtet, ey.
Ich habe tatsächlich keinerlei Wertung von dir aus der Rezension rausgehört.
Aber du hast schon gesagt, dass ich mitgekriegt habe, dass der Film richtig gut ist und geil gespielt und Richard Burton hier schauspielerisch was zeigt und bla. Und
das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Ich habe auch gesagt, dass sie so eine Stoffe mag, auch wenn sie manchmal ein bisschen trocken sind und dass das auf jeden Fall eine geile John le Carré-Verfilmung ist. Ich habe sogar die genannt, die ich nicht so geil finde.
Du hast das tatsächlich gesagt, rausgehört. Geiler Film, ja.
Ja.
Okay, da habe ich nicht zugehört.
Aber wir haben mit einem Ohr zugehört. Ja. Na ja, gut, wenn Dave hier nicht sitzt, dann hört er auch nicht richtig zu, ist normal.
So ist das.
Wenn wir
so
nicht weiter der 13.12. besprechen, dann interessiert ihn der Scheiß hier nicht, den ich hier bringe.
Das wird wirklich immer extremer, das stelle ich auch irgendwie fest.
Was, ja, dass mir da aufmerksam
wenn ich so herkömmliche Filme rezensiert höre und so, dass ich da sehr schnell rechts ranfahre, weil ich sowieso keinen Bock habe, das zu gucken.
Ja, ach so ist das. Ja, okay, alles klar. So, der offene Dennis.
Das ist ganz komisch.
Ist vorbei.
Ja, ich gucke auch irgendwie sowas kaum noch. Das ist
sowas?
Jetzt sich das ein bisschen geändert. Ich glaube, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Zeit, um Filme zu gucken, die ich aus eigenem Antrieb gucke.
Haben wir dich jetzt mit Sinners, den wir natürlich auch heute bringen, weil wir im Kino waren, wo wir gesagt haben, wenn möglich, guck den auch. Haben wir dich da aus deinem Hinterstübchen rausgelockt und so einen Film, den du normalerweise nie gucken würdest, weil Kinofilme guckst du doch nicht mehr aktuelle? Oder,
ja, doch, den wollte ich ja gucken.
Ach, den wolltest du dann doch gucken, okay.
Ja, ja, das war ja der, den hatte ich ja auch in meiner Most Anticipated List bei den Bastarden in der Weihnachtsfolge, glaube ich, drin. Oder in der ersten Folge des Jahres. Also der gehörte auf jeden Fall zu den Filmen, die ich in diesem Jahr unbedingt sehen wollte.
Okay, ich dachte, da kommst du, no, nee, ich warte dann lieber auf Garfield 7.
Nee.
Okay.
So dann auch nicht.
Na, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Alright, dann machen wir doch jetzt einen gemeinsamen Film, oder?
Ja, jetzt kommen wir nämlich zu Snake Eyes.
Mhm.
Spiel auf Zeit, wie er auf Deutsch heißt.
Ja.
Natürlich. Aber gut, zum Titel und so kommen wir gleich. Wir müssen erstmal raten. Und ich gehe davon aus, dass ich anfangen soll. Ich habe mir ja auch ganz brav Punkte notiert.
Mhm.
Und ich habe mir für Guess 7 notiert. Warte mal. Und für Dennis 8. Mal ganz euphorisch hier.
In der Punkteraterei. Ich sag, deine ist 8,5.
Noch mehr, Alter, okay.
Ja, ich leg noch ein bisschen was drauf. Und bei dir ist es schwierig tatsächlich, bei dem Film. Na komm, ich nehme mal 7,5.
Oha. Bei Guess sage ich 6,5.
Okay.
Und bei, boah, bei Lee ist das sau schwierig, ey. Sag ich auch 6,5.
Mhm.
Alright.
Ja, Brian De Palma müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Hatten wir hier das eine oder andere Mal.
Mhm.
Mit diversen Filmen. Und selbst den Drehbuchautor, zumindest seinen zweiten Drehbuchautor, weil er auch natürlich mitgeschrieben hat, David Koepp, haben wir hier auch schon das eine oder andere Mal gehabt, weil das ist der Autor von Jurassic Park und von der Spider-Man-Verfilmung 2002.
Naja, und vor allem auch von dem ersten Mission Impossible, den ja auch De Palma gemacht hat.
Stimmt.
Unmittelbar vor diesem hier.
Mhm.
Und deswegen, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass wir eben erwähnen, aus welchem Jahr der ist, weil 98, was so die Schaffensphase von De Palma angeht, das ist halt schon auf jeden Fall was anderes als jetzt eben 80s De Palma, ne?
Das ist schon richtig, ja. Obwohl ab und zu der 80s De Palma auch in seinen neueren Filmen immer wieder durchblitzt.
So ein paar Stilmittel, die zieht er ja ganz gerne durch.
Ja.
Aber ich finde, das schon hat eine andere Tonalität als so die 80er-Jahre-Filme von ihm.
Mhm.
Ja, so, wer will erzählen, was hier geht?
Dennis, willst du?
Ja, kann ich machen.
Wie oft hast du ihn gesehen eigentlich jetzt? Weil, weil du ja gesagt hast, den magst du ja schon gerne.
Es müsste jetzt das dritte Mal gewesen sein.
Das dritte Mal?
Okay.
Ja,
okay.
Einmal vor der Letterboxd-Zeit, einmal während und jetzt dann noch das dritte Mal.
Mhm. Ja, bei mir war es tatsächlich, glaube ich, mein erster Rewatch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Grüße an Ernie natürlich, von dem ist der Auftragsfilm. Also,
ja,
liebe Grüße. Dann?
Ja, guter Mann.
Schieß los.
Ja, also, wir sind hier am Anfang bei einem Boxkampf in einem Casino, Atlantic City, klar. Wo man halt so Boxkämpfe stattfinden. Und bei diesem Boxkampf aber das Besondere ist, dass der US-Verteidigungsminister zu Gast sein soll. Also man kennt es ja, dass große Stars bei Boxkämpfen häufig da sind, aber hier dann mal eine ganz besondere Persönlichkeit. Und wir steigen eigentlich ein mit einer ziemlich coolen Plansequenz, die, glaube ich, 12 Minuten geht, wie wir unsere Hauptperson oder unseren Hauptprotagonisten Rick Santoro, gespielt von Nick Cage, verfolgen, der halt so durch die Innenräume des Casinos oder der Arena halt geht und sich mit Buchmachern unterhält, die Boxer anquatscht, die da gerade durchlatschen. Und
sehr wuselig alles, ja.
Ja, sehr wuselig. Fängt ein bisschen an, also wenn es ein Remake von dem Film geben würde, dann müssen die Safdies ran. Ist alles so viel, zumindest am Anfang, viel Wusel und man ist oft nah dran. Das ist schon ganz geil.
Achso, du meinst jetzt wegen dieser Enge oder was?
Ja, ja, genau. Der Hektik auch
wegen
so.
Wegen der Hektik
das,
und
das
so diesen.
Ja, ich wäre da eher bei Paul Thomas Anderson, aber gut.
Ne, der ist zu langweilig für sowas. Der macht eher ruhige Filme, der kann sowas nicht.
Okay.
Naja, ruhig würde ich die jetzt auch nicht bezeichnen, aber.
Zweite Hälfte Boogie Nights, ganz ruhiges Ding, ey.
Ja. Ja, in seinem Frühwerk, der ist ja auch altersmilde geworden. Mhm. Ja, und dann beginnt halt der Kampf, alle setzen sich hin. Und ja, Rick Santoro sitzt eigentlich neben seinem Kumpel, der zufällig auch Mitarbeiter des Ministers ist, der sitzt nämlich so schräg hinter ihm. Der ist Offizier bei der Navy, das ist Kevin Dunn, der wird von Gary Sinise gespielt, also noch ein cooler Name, den man im Cast hat. Mhm. Und der wird irgendwann aufmerksam auf so eine lockige Rothaarige, die so schräg gegenüber sitzt, steht auf und geht dann dahin.
Ja, weil die auch alleine da ist, so, weißt du, ohne Begleitung und so. Und das kommt ihm alles ein bisschen komisch vor.
Ja. Und er geht dann halt nach kurzem Gespräch rüber, da läuft der Kampf auch schon. Und dann setzt sich auf seinen Platz plötzlich eine blonde Frau in einem sehr engen Kleid und die spricht halt den Minister an. Und weil Rick Santoro die ganze Zeit auch noch angerufen wird und am Telefon ist und irgendwie alles ein bisschen durcheinander ist, kriegt er auch nur so ein paar Sätze mit, aber es hört sich halt so an, als wenn die Frau den Minister irgendwie bedrohen würde. Und kurz darauf geht einer der Boxer, der eigentlich der Favorit war, K.O. Und in diesem K.O. fallen Schüsse und der Minister wird quasi niedergeschossen. Und dann bricht natürlich die komplette Panik aus und alle Zuschauenden stürmen davon und die blonde Frau auch und Rick Santoro ist eigentlich noch am Handy, weil jemand hat ihm da auch noch eine mysteriöse Nachricht quasi vorher ins Ohr geflüstert. Und er weiß gar nicht so recht, was passiert. Er sieht nur, dass dann irgendwann, dass sein Freund halt den Schützen erschossen hat, was ein arabischer Terrorist ist in dem Falle. Und dann beginnt natürlich das Spiel in dem Gebäude, was dann versiegelt wird. Wer ist es gewesen? Und wer steckt dahinter? Wo ist diese blonde Frau? Wo ist die rothaarige Frau mit den Locken? Und es kommt auch noch so eine kleine andere Sideplot dazu, warum der Kämpfer eigentlich K.O. gegangen ist, und man verfolgt dann die ganze Zeit halt Rick Santoro, wie er den Champion, den Boxer befragt und die beiden dann irgendwelche Videoüberwachungen prüfen und sich halt die Spur immer weiter verdichtet. Mhm. Was für eine Verschwörung hier eigentlich dahinter steckt.
Mhm. Ich glaube, was man noch erwähnen sollte, ist, dass dieser Freund von ihm, Commander Kevin Dunn, dass der für die Sicherheit bei diesem Event verantwortlich ist.
Ja, stimmt.
Weil deswegen steht er ja auch auf, weil er die Frau eben verdächtig findet, dass sie da alleine rumsitzt und so weiter. Und nachdem dann eben Schüsse gefallen sind, ist er ja auch derjenige, der jetzt die Verantwortung dafür trägt, dass das Richtige passiert. Ich finde es ja auch geil, dass ausgerechnet Kevin Dunn, also der Schauspieler,
dass Kevin der auch mitspielt, Dunn, das ist
dass
super
der mitspielt,
verwirrend.
Alter, was haben sich dabei gedacht?
Das war mega verwirrend,
dass so Gary leicht, Sinise einen Vornamen oder Nachnamen zu ändern, weißt du, so völliger Käse, aber ja.
Ja, ja. Das hat mich auch gestört.
Dass der dann als Reporter da so ein bisschen die Exklusivrechte haben möchte, gleich dann irgendwie eben aus der Location raus zu berichten als Einziger, da sieht er halt auch noch seine Chance. Und ich finde das ziemlich cool gemacht, wie hier diese parallelen Handlungsstränge so nebenbei laufen und du immer wieder mal so von dem einen zum anderen springst und halt also Ricky Santoro uns da so von dem einen Ding zum anderen führt.
Ja, Paraderolle für Nick Cage, wenn du mich fragst, weil Rick Santoro natürlich ein sehr lauter Geselle, so weißt du, der mit so einem bunten Hemd am Anfang, später zieht er sich ein bisschen seriöser an. Und labert natürlich jeden Fall, hat Dreck am Stecken, ist einer von den Cops, die sich natürlich ein bisschen Geld zustecken lassen, weißt du, und dann mal weggucken.
Das kommt dazu, der ist super korrupt laut und halt ein bisschen extravagant unterwegs, und sein Riesentraum ist ja, sich so gut zu connecten oder vernetzen mit den Leuten, dass er dann eben Bürgermeister werden kann.
Ja,
so,
ja.
Das ist sein Ziel. Also,
hat natürlich auch gewettet auf den Boxkampf.
Okay. Ja, ja, eben, und er ist halt jetzt wirklich nicht der Polizist aus Überzeugung, sondern der will halt so ein bisschen in Atlantic City da aufsteigen.
Ja.
Ja, aber stimmt. Paraderolle auf jeden Fall. Also klar, wer sonst?
Voll gut.
Nicht
der junge
Nicolas Cage.
Cage. Mm.
Ja, zu der Zeit hätte es auf jeden Fall keinen besseren dafür gegeben. Und ich finde auch generell ist das hier eigentlich alles ziemlich geil besetzt. Ich sehe ja auch Carla Gugino, die sehe ich ja auch immer gerne. Mhm. Und die spielt hier ja die blonde Frau, die sich da erst neben ihn setzt, vermeintlich blond. Und die fand ich auch ziemlich geil. Und auch so in den Nebenrollen ist noch Michael Rispoli, Louis Guzman, so da sind schon noch ein paar
John
Gesichter,
Hurt,
die man gerne sieht. Hm. Das ist schon ganz geil.
Ja. Mike Starr, Stan Shaw, ja, definitiv Leute, die man kennt.
Ja.
Wüsstest du eigentlich, was so der erste Film ist, wo du Carla Gugino wahrgenommen hast?
Der erste?
Ich habe da,
also wo ich sie
den Film gesehen habe, habe ich mich halt echt gefragt, ob das unter Umständen jetzt so der älteste Film ist, den ich mit ihr auf dem Schirm habe.
Ja, das, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie vor Watchmen irgendwie groß auf dem Schirm hatte tatsächlich.
Na,
und das ist ja 2009 gewesen, also.
Mhm. Also bei mir in Sin City, weil sie da nackt ist.
Sin City, ja stimmt, da war sie auch im Start, richtig.
Ja, aber auch nicht lange vor Watchmen. Also jetzt eben, wüsstet ihr irgendwas vor 98?
Gute Frage, ne?
Ja, das Always-Video von Jon Bon Jovi.
Ach ja, stimmt.
Ach, das war sie.
Ja.
Stimmt, ja, das Always-Video. Da war ja sogar, er war ja sogar bekannt. Das war doch der bei AlphaDog und so mitgespielt hat.
Ja, ich glaube wohl.
Also ihn kennst du auf jeden Fall auch, den Schauspieler.
Ach du Scheiße, okay.
Wie hieß der nochmal, Alter?
Fucking Bon Jovi, das passt auch so, weil wir hier irgendwie in Atlantic City sind. Und ich finde, Ricky Santoro klingt ja eh auch, als würde er bei Bon Jovi.
Richie Sambora?
Ja, eben. Also.
Passt schon.
Stimmt, ja.
Ja. Ja, also die Figur von Kevin Dunn, also Gary Sinise Figur, die sollte ursprünglich Will Smith spielen, habe ich gelesen. Und der wollte aber 12 Millionen dafür.
Wow.
Und sagt, nee, danke. Aber klar, war halt eine Hochphase von dem, ne? Ich meine, dieser Film jetzt hier hatte auch immerhin ein Budget von 73 Millionen. Also es war schon ein großes Ding, auch für 98. Mhm. Hat dann aber nur fast 104 Millionen eingespielt im Kino. Und kann mir vorstellen, dass da über Video und sowas dazu kam. Aber großer Erfolg war das bestimmt nicht.
Nee. Und auch wieder eins von den 1000 Filmen, die sich Rashomon als Vorbild genommen haben.
Mhm. Ja, ja, spürt man, finde ich.
Ja, merkt man so, einer von denen.
Und ich finde, also ich bin gleich gespannt, wie du den findest, weil da waren wir ja noch überhaupt nicht. Dennis hat ja schon gesagt, dass er den sehr mag und ich kann es tatsächlich nachvollziehen, ey, weil ich finde den super dicht erzählt. Also ich meine, Alter, diese Eröffnungssequenz ist ja der Shit, ey. Ich habe die ganze Zeit gedacht so, Alter, wie zur Hölle haben die das Ding geplant? Also das ist ein
Hast du zwei, drei versteckte Schnitte drin?
Ja. Nee, jetzt nicht mal nur wegen den Schnitten, sondern weil du immer wieder darauf referenzierst in der Handlung, was da passiert ist. So, das heißt, diese Eröffnungssequenz mit den ganzen Leuten in der Halle, Alter, genau, wo steht wer, wer ist wann, zu welchem Zeitpunkt, wo und so, mit den Gängen und den Ereignissen, die ja parallel passieren, das muss so krass durchgetaktet und geplant sein. Und dann, obwohl der Riesenvorteil ist natürlich, die haben durch dieses Arena-Ding natürlich problemlos die Möglichkeit, sich überall mit einer Kamera zu positionieren und niemand wundert sich, dass da eine Kamera im Bild steht, ne? Also wenn was abgeschwenkt wird oder so. Insofern dahingehend schon einfach, aber allein eben die Planung von so einem Ding, dass das dann aufgeht immer wieder, finde ich schon sehr geil gemacht. Und
ja, das Continuity-Team hat auf jeden Fall, die hatten gut zu tun.
Auf jeden. Und da gab es wahrscheinlich auch irgendwie 3-4 Regieassistenten, ey, weil also die ganzen Leute so zu koordinieren und so schon, fand ich ziemlich geil. Und man ist halt echt mittendrin mit ihm und das, wie man dann eben immer wieder später auf diese Situation zurückkommt, um die nochmal aus anderen Blickwinkeln zu sehen und so, finde ich schon ziemlich cool gemacht. Und dann allein auch dieses Ding, wie so die Leute in den Hotelzimmern etabliert werden. Dass du diesen Topshot hast, der über die Hotelzimmer rübergeht und du siehst die unterschiedlichen Aktivitäten da drin.
Ja, den wiederum fand ich nicht geil.
Fand ich super.
Weil das war so ein typischer Brian De Palma-Shot, aber es war halt so ein Show-Off, so, was er halt kann. Und das hat halt, weiß nicht, mir hat das nichts erzählt, warum er jetzt über die Hotelzimmer, mal abgesehen davon, dass die Perspektive auch komplett unlogisch ist. So, warum, also außer es ist Enter the Void, aber in dem Fall dachte ich so, okay, warum fliegen wir jetzt über die Hotelzimmer durch?
Ich finde, das hat voll viel zur Grundstimmung an diesem Abend beigetragen, dass du halt siehst, auch wie es in einzelnen Räumen abgeht, weißt du?
Aber das ist doch der einzige Shot, der das gezeigt hat. Also du hast ja nicht, diese Spielerei hast du ja nur einmal gehabt, hast dich da nicht gefragt, so warum jetzt?
Ja, aber ein paar von den Figuren, die du in den Räumen siehst, so, die kommen ja dann noch mehr oder weniger in Aktion. Also schon, es ist nicht komplett random, dieser Shot. Und ich finde eben, es ist es zeigt halt viel über dieses, wie halt die Luft brennt an dem Abend, ne? Also wie es an allen Ecken und Enden irgendwie hochkocht.
Mhm. Ich finde, das etabliert auch ganz gut, dass du dann, wenn du so drüber gehst, dass du siehst, wie viele Handlungsebenen eigentlich parallel laufen, die dann irgendwie sich immer wieder kreuzen. Fand ich eigentlich ganz geil, die Szene.
Und vor allem hast du ja so das, finde ich, recht klassische Stilmittel von De Palma, was er irgendwie fast immer macht, diesen Splitscreen. Und den setzt er hier ja wirklich sehr wenig ein, gemessen daran, dass es die Handlung halt echt anbieten würde, ne?
Es war doch Brian De Palma, der damals am Set von Black Christmas und sich den da abgeguckt hat, ne?
Ah ja?
Ja, okay. Der war, glaube ich, mit der Hauptdarstellerin damals zusammen und hat das am Set gesehen und hat sich gedacht, krass, das will ich auch.
Okay. Ja gut, Brian De Palma ist ja bekannt dafür, dass er sich alles links und rechts irgendwo mal alles so Tarantino-mäßig links und rechts mal aufgeschnappt hat in anderen Filmen und dann gesagt hat, das mache ich auch.
Aber hey, er hat es geschafft, das zu seinem Trademark zu machen.
Ja, das stimmt.
Also.
Wie viel von seinen Filmen auch so vom italienischen Jolly und so inspiriert worden sind und so. Ich meine, das wissen wir ja. Dress to Kill und Co.
Ja, aber, und hier hat das ja auch was davon, wie du stellenweise eben aus der POV von jemandem durch die Räume gehst und so.
Ja, hier hat er sich quasi Sudden Death mit Van Damme angeguckt und hat sich gedacht, das kann ich besser.
Das hatte ich tatsächlich, die gleiche Referenz, Alter, an Sudden Death, weil er ja auch beschränkt ist auf diese Sportarena und dann irgendwie alles aufdecken muss, weißt du, und dann auch in den Gängen unterwegs ist und überall. Und irgendwie hast du dann ein Gefühl für die ganze Location, so ist es hier auch. Also.
Ja.
Und das finde ich halt immer mega geil. Ich mochte Sudden Death auch ein bisschen mehr als die meisten. Also ich finde den ziemlich cool.
Ich mag Sudden Death tatsächlich auch.
Ich habe irgendwie was für sowas über. Der einzige Film, der da komplett rausfällt, ist dieser scheiß Trap von Shyamalan.
Achso, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, die sind nicht alle geil. Es gab doch mal diesen Film, wo die so ein Attentat auf so einem großen Platz hatten und dann hast du auch aus 1000 Perspektiven hast du irgendwie nochmal das Ganze aufgedröselt.
8 Blickwinkel.
8 Blickwinkel, genau. Okay, 8, genau der war's.
Wie hieß der im Original?
Also auch krass besetzt auf jeden Fall, aber da fragst du mich was. Keine Ahnung, wie der im Original hieß.
Der ist hier mit
Glenn Close und Jodie Foster noch dabei und so. Ja, keine Ahnung.
Ja, okay. Ich weiß, ich finde das mal raus.
Auf jeden Fall hat der Typ von Lost mitgespielt, das weiß ich noch.
Ja. Vantage Point
heißt der. Vantage Point.
Ach, Vantage Point, okay.
Ja, Dennis Quaid, genau. Mhm.
Ja, der hat mich jetzt nicht so weggehauen.
Okay, aber Guess, jetzt erzähl mal, was findest du, außer jetzt, dass es für dich für da einen random Topshot gibt, mit dem du nichts anfangen kannst, was stört dich sonst?
Das fällt so ein bisschen unter meine Kritik, weil ich finde tatsächlich, dass der größtenteils Style over Substance ist. Dass alles, was du bis jetzt erwähnt hast, ist ja, wie geil dieser Film aussieht und wie krass er diese Hektik übermittelt und die Kameraeinstellung und wo wer steht und so, dass man das erstmal organisieren muss und so. Und da bin ich bei dir. Also das macht er gut. Aber der Film an sich, wenn du es auf die Handlung runterbrichst, ist es nichts anderes als eine 24-Episode mit Jack Bauer, die zwar später kam, aber irgendwie ist das so eine Fernsehserien-Episode, die halt sehr, sehr aufwendig inszeniert ist.
Nee,
also. Und das Fass, was am Ende aufgemacht wird, das ist mir auch viel zu groß, Alter. Hast du auf einmal einen Sturm, da hast du so eine Indiana-Jones-Kugel, das wurde auch komplett kaputt geschnitten, sodass es überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, was da passiert. Also,
ja, also,
das wird schon sehr chaotisch, Alter.
Klar hatten die ein anderes Ende geplant und es gibt ein, zwei Stellen, wo man es spürt. Ich finde es aber echt nicht tragisch.
Also echt,
ich,
ja?
Nee, ich finde nicht, dass das der Sache einen großen Abbruch tut. Und ich würde auch widersprechen, dass das sich nach so einer Fernsehepisode anfühlt. Weil ich finde jetzt gerade, weil du gesagt hast, die Rashomon-Einflüsse, das ist doch genau das Ding. Wir sind am Anfang mit Ricky Santoro unterwegs und erleben komplett seine POV auf das Ganze. Und erst später springst du dann auch in andere Blickwinkel und kriegst dann halt über die Geschichte erzählt, wie das aus anderen Perspektiven ausgesehen hat, das ganze Ding. Und ich finde, das macht er in einem ziemlich geilen Flow. Also ist jetzt wirklich nicht, weißt du, andere hätten da vielleicht Kapitel aufgemacht und dann so zack, eben jetzt à la Rashomon und dann so jetzt sehen wir die andere Perspektive. Hm. Und ich finde, das ist ganz geil so ineinander verwoben und ich finde nicht, dass sich das wie so eine Fernsehepisode anfühlt, aber okay.
Ja, ich habe das, natürlich ist es viel aufwendiger, natürlich ist das filmtechnisch natürlich von ganz anders aufgezogen. Es macht doch Spaß, Nicolas Cage zu sehen, aber diesen Kniff, dass du so verschiedene, diesen Rashomon-Style, den haben halt andere Filme besser gemacht. Ich weiß nicht, ob du anders das Suspicion gesehen hast mit Morgan Freeman und Gene Hackman, den finde ich großartig, den finde ich mega. Wo du auch so in einem Verhör halt so verschiedene Perspektiven von jemandem hast, je nachdem, wer da gerade befragt wird. Und den fand ich zum Beispiel mega. Also der hat mir richtig gut gefallen. Ja. Monica Bellucci hat auch mitgespielt.
Also Rashomon hat es ja selber auch sehr gut gemacht.
Ja.
Das soll jetzt für mich auch nicht unbedingt der Maßstab sein.
Und der hier hat zu viele Macken, um das jetzt zu verzeihen. Um allzu viel zu verzeihen. Deswegen bleibt hier für mich eine gute Performance von Nicolas Cage. Ein ganz cooler Film, der relativ kurzweilig ist durch die ganze Hektik. Diesen Safdie-Vergleich sehe ich tatsächlich auch. Den finde ich gut. Weil gerade so dieses Wuselige, dann klingelt das Telefon ständig, so, weißt du, dann setzt er sich hin, dann steht er wieder auf und so und dann hat er seinen Kumpel um sich rum. Aber da sind zwischendurch immer wieder Szenen, wo ich denke, so, boah, irgendwie passt das nicht, weißt du. So, also, um jetzt, ohne jetzt zu spoilern, aber so die Reaktion und auch das wäre ein Spoiler, aber wenn ich sage, in was für einer Verfassung einer von den Figuren hier am Ende ist, macht mir das auch nicht so wirklich richtig Spaß am Ende, weil das ist dann einfach nur, lieb beim heutigen Podcast, so. Da kommt keine Gegenwehr, das ist dann auch nicht mehr cool.
So. Ah, ich bin mal gespannt, ob die Leute, die sich das anhören, das genauso sehen, dass das so rüberkommt.
Na, du bist Schauspieler.
Dennis hat dir gerade unterstellt, dass du hier eine sehr leblose Rezension zu deinem letzten Film gebracht hast.
Ja, und dann hat er mich, ja, komischerweise hast du mich aber richtig geraten.
Ja, aber ich spreche ja auch fließend Guess mittlerweile.
Ah ja.
Mhm. Und ich außerdem weiß ist das ja auch, eh alles von der KI geschrieben, was Guess macht, das wissen wir ja auch.
Außerdem, dass du jetzt nicht das Feuerwerk an Euphorie bist, das ist ja auch bekannt. Dünn, Alter.
Ist so.
Darum geht's doch gerade überhaupt nicht.
Der halbtote Schweizer kritisiert meine Euphorie, meine fehlende Euphorie. Ja, macht ja nichts. Gut. Dann hör eben auf meine Argumente.
Ich hab ja richtig getippt, alles gut.
Ja.
So, also du kannst mit Snake Eyes offenbar nur bedingt was anfangen.
Also ich fand ihn besser als beim ersten Mal.
Ach, okay.
Insofern hat er schon dazu gewonnen, weil gerade so die filmischen Stilmittel und so wusste ich schon zu schätzen. Aber hey, wir haben Brian De Palma und wir haben Nicolas Cage in den 90ern, da gab es schon Besseres.
Das, ja, kann gut sein. Auch ja. In der Kombination oder? Nee.
Nee, natürlich nicht in der Kombination, aber ich verstehe trotzdem, dass der so unterschätzt ist oder dass viele den halt so als Herzfilm bezeichnen oder wenn man über Brian De Palma und Nicolas Cage redet, dass eben, was Dennis gesagt hat, fällt der halt schnell mal auch raus aus der Top 10. Mhm. Aber dass den einen oder anderen gibt, der sagt so, ja, nee, für mich ist der auf jeden Fall in der Top 5 oder so und ich mag den sehr und irgendwie hatte ich da immer ein Herz für diesen Film und bei mir ist es halt nicht so.
Ja, ich glaube, um den in die Top 5 zu packen, fehlen mir noch zu viele Filme von De Palma.
Weil du hast auf jeden Fall schon einige gesehen.
Ja, ja, einige, aber halt bei weitem nicht alle. Und deswegen. Aber das, für mich war das ja eh jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil eben Nicolas Cage und Brian De Palma beides Filmografien, die man vervollständigen kann, finde ich.
Ja, Nicolas Cage Filmografie zu vervollständigen, gerade so die letzten Jahre. Ist auf jeden Fall. Vorhaben, auf jeden Fall.
Es wird ja besser.
Ja. Man muss durch ein
Tal, man muss durch ein tiefes Tal, aber danach sieht man auch wieder Sonne.
Ja. Ja, gut. Bei manchen bin ich nicht auf Vollständigkeit aus. Alright. Hast du noch was, Dennis, hinzuzufügen? Also, du magst ihn nach wie vor auch bei der dritten Sichtung?
Ja, ich mochte den jetzt sogar fast noch ein bisschen lieber.
Noch ein bisschen lieber.
Ich habe irgendwann mal durch ein paar, ich glaube, es war sogar Cruisin', der Film, durch den mit Al Pacino. Durch den habe ich am Anfang mal festgestellt, dass mir ein bestimmtes Stilmittel sehr geil, dass ich das ziemlich cool finde, wenn eine Handlung eine Abzweigung nimmt, indem zwei Personen aneinander vorbeigehen und man der nächsten folgt. So, das mag ich gerne und das passiert hier halt auch ein paar Mal, dass man dann, dass zwei Figuren sich trennen und man geht dann mit der man es vielleicht gerade nicht erwartet und so. Mhm. Und da habe ich jetzt hier mal ein bisschen mehr drauf geachtet und ich mag generell diese Filme in so einem Stadion, deswegen auch Sudden Death oder auf einer begrenzten Location, meinetwegen Die Hard und Co. Ich finde die meisten Darsteller hier alle cool. Der macht für mich fast alles richtig. Also ich gucke den wirklich, wirklich gerne. Und ich bin ja auch ein riesen Nick Cage-Fan. Also es kommt ja auch noch dazu. Ich meine, in meinem Gästezimmer hängt ein großes Bild von Nick Cage im Bademantel. Also bitte.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich da schlafen könnte.
Darunter hat Hoffi geschlafen. Seitdem fühlt er sich auch so.
Wer schläft da?
Hoffi
hat da drunter geschlafen unter dem Bild.
Ja, Hoffi fühlt sich da wohl, kann ich mir vorstellen.
Masturbierend hat er dort gelegen.
Ach so.
Deswegen ist er auch immer so spät erst aufgestanden.
Too okay. much information. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, wie krass eigentlich Gary Sinise auch abgetaucht ist oder so schauspielerisch. Also der hat sich ja irgendwann nach dieser ganzen Filmkarriere, weil hallo, wir kennen ihn natürlich als Lieutenant Dan bei Forrest Gump, bei Green Mile hatte ich ihn neulich. Und hat ja in den 90ern schon bei Apollo 13 und Co. mitgespielt, also schon große Filme jetzt für Brian De Palma und Co. Und irgendwann hat er sich ja CSI verschrieben, ja, als Leading Man. Aber als dann CSI New York abgesetzt worden ist, wann waren denn die letzten Folgen, muss ich mal nachgucken. Danach kam nicht mehr so viel, Alter. Final Season 2013.
Ja, aber gut, der war so lange dabei, ne, dass der wahrscheinlich ganz gut von den Residuals lebt.
Ja, das auf jeden Fall. Aber so die Prime scheint dahinter sich zu haben, oder?
Naja, der ist ja jetzt wahrscheinlich auch an die 70, oder nicht?
Was haben wir denn hier?
Er ist auf jeden Fall der Erfinder der Tortellini-Augen.
Okay. 55 ist er geboren.
Ja, fast 70, siehst du, läuft. Der ist erst 55, Alter?
55 geboren.
Ach so. Dachte ja.
Dann passt das ja.
Ja, dann haut das hin.
Mhm. Alright. So, Johnny Depp macht jetzt, ach so, nee, wir müssen ja noch Punkte auflösen. Ich wollte gerade sagen, Johnny Depp macht jetzt seinen nächsten Film, aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind ja auch noch gar nicht bei Johnny Depp. Nee. Dennis macht ja erstmal. Ja, Punkte. 98 Minuten geht der Film. IMDb 6,1, Metascore 52, Letterboxd 3,4.
Mhm.
Von mir eine 7.
Ah, oh, nice.
Ihr wart nah dran.
Nee, ich hab getroffen.
Du hast sogar getroffen.
Mhm. Von mir eine 9.
9.
Ui. Von mir eine 8.
Hätte schlimmer ausgehen können.
Ja, ja, für dich ist gut gelaufen. Für Dennis nicht so gut.
Ne, ich finde immer, Nick Cage-Filme sind immer schwierig bei Lee zu tippen. Das kann schauspielerisch ganz doll in die Hose gehen oder nicht.
Ja.
Findest du bei mir einfacher?
Ja.
Ich mag den ja schon gerne.
Ne, ich mag ihn auch sehr gerne. So, aber jetzt ist erstmal Dennis dran.
Jawohl.
Genau.
Wir sind gespannt.
Und ich habe mir gedacht, weil ich ja neulich kritisiert wurde, dass ich Dinge nur auf einer kleinen Leinwand gucke, gehe ich mal wieder auf die große Leinwand. Und dann dachte ich mir noch, komm, machst du zwei Fliegen mit einer Klappe, weil das erste Mal, als ich mit Miri im Kino war, waren wir mit Hoffi und Steffi in Gremlins und den kannte sie noch nicht und der war ein bisschen zu alt, um da so ranzukommen. Mhm. Also Gremlins, und dachte ich mir, komm, dann gucken wir jetzt mal einen aktuellen Film im Kino, der ein bisschen auf Unterhaltung abzielt. Hatte mir nur das Poster angeguckt und die Handlungszusammenfassung und dachte, ja, oh mein Gott.
Der Spitzname.
Wie schlimm kann das schon werden? Und die Rede ist von dem Film Drop.
Doch nicht.
Hm. Mhm. So. Ich wusste nur den Titel und habe natürlich auf Deutsch noch gelesen, Drop, tödliches Date. Na gut, okay. Nehmen wir, sollte ein Whodunit sein. Kann man ja nicht viel verkehrt machen auf so einem Donnerstagabend im Kino. Danach noch was essen gehen, alles super. Ja, dann begann der Vorspann und es kam das Blumhouse-Logo. Da habe ich schon das erste Mal gekotzt. Danach kam Producer Michael Bay, da habe ich das zweite Mal gekotzt.
Was, woher kennt man den?
Wen?
Den Producer?
Michael Bay.
Ach, Michael Bay.
Kann man schon mal gehört haben.
Nee, ich habe von Michael Bay gehört. Der hat es ein bisschen genuschelt.
Ja, ja. Und dann kam der Regisseur Christopher Landon. Den könnte man für Happy Death Day oder Paranormal Activity 5 kennen. Oder halt den Film Freaky, den ich sogar halbwegs mochte aus der Geschichte mit Vince Vaughn. Der war okay.
Fand ich auch okay.
Und der Rest, naja. Also bei mir waren die Vorzeichen, bevor ich das erste Bild in diesem Film gesehen hatte, schon mal deutlich auf negativ eingestellt. Und naja, schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet hat. Ist natürlich ein aktueller Kinofilm jetzt. Ich bin verwundert, dass der im Kino landet, weil eigentlich ist das Streaming-Content par excellence. Ich würde mal erstmal mit der Handlung anfangen, denn die hat mich ja zuerst bei der Durchsicht auch überzeugt, den Film zu gucken. Es geht um eine verwitwete, alleinerziehende Mutter, die Violet. Und der Film beginnt damit, dass man sieht, dass man in ihre Vergangenheit blickt. Man weiß nicht, ob Vergangenheit am Anfang, könnte auch die Zukunft sein. Und sie wird von einem Mann bedroht mit einer Waffe. Und dann denkt man schon, okay, sieht man gerade den Ausgang dieses Dates oder was sieht man hier? Das wird dann halt natürlich im Laufe des Films aufgelöst, aber ich dachte erstmal, okay, es ist wieder so ein Film, der steigt mit dem Ende ein. Mhm. Gott sei Dank tut es nicht. Ja, und dann sagt sie quasi im Voice-Over, ja, lassen Sie uns mal ein bisschen zurückgehen. Und dann dachte ich noch mehr, dass wir jetzt hier wieder so ein rückwärts erzähltes Ding sehen. Aber nein, sie ist Therapeutin und behandelt Traumaopfer via Skype und macht quasi so eine Übung mit ihrer Patientin. Und ja, das ist so die Ausgangslage, was wir von ihr erfahren. Sie hat einen kleinen Jungen, der auch etwas psychische Probleme hat. Und sie hat ihr erstes Date seit langer, langer Zeit. Sie kam davor aus einer sehr gewalttätigen, speziellen Beziehung und sie möchte sich mal wieder in die Welt hinauswagen. Dafür kommt ihre Schwester dann als Babysitterin. Und sie will dann aber auch eigentlich doch gar nicht und lieber einen Rückzieher machen, weil mit dem Typen, dem Henry, mit dem hat sie schon eine Zeit lang geschrieben, über ein paar Monate, und jetzt soll es dann tatsächlich aber mal live zu einem Date kommen. Und die treffen sich in Chicago in einem ganz schicken Restaurant, in einem Hochhaus mit komplettem Blick über die Stadt, einer Glasfront, also richtig stylisch eingerichtet alles. Er hat ihr aber vorher schon geschrieben, dass er ein bisschen später kommt, dann setzt sie sich erst an eine Bar, lernt da noch ein paar andere Leute kennen, unter anderem eine sehr sympathische Barkeeperin und einen anderen Typen, der da noch ein Date hat und macht sich ein bisschen mit dem Laden vertraut, und irgendwann kommt dann halt Henry dazu und sie setzen sich an den Tisch und plötzlich bekommt sie eine Drop-Nachricht auf ihr Handy. Für Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, das sind so Direct Messages, die man in einem bestimmten Bluetooth-Radius bekommen kann. Die kann man anderen dann quasi so rüber bomben, ohne dass das deine Kontakte sein müssen. Ja, und sie bekommt erst so ein paar lustige Memes, die aber irgendwie, das sind bekannte Memes, die lustig sind, wo aber irgendwie ein ernsterer Text drin steht. Und da war ich das erste Mal positiv überrascht. Sie erzählt ihrem Date Henry sofort, hier, guck mal, ich krieg so komische Nachrichten. Da dachte ich, oh, vielleicht haben wir ja doch noch Hoffnung zu erwarten.
Stimmt, normalerweise würde sie das Handy wegpacken und würde dann so total unsicher gucken, wa? Mhm. Aber würde es nicht kommunizieren.
Und die beiden gehen dann auch so ein bisschen auf Suche, weil er sagt, ja, okay, diese Drop-Messages, die kannst du nur im Radius von 50 Metern oder sowas oder Fuß schicken. Ich gucke mich mal um, wer hier ein Handy in der Hand hält gerade oder so und wer verdächtig ist und machen so ein kleines Spiel draus. Aber irgendwann kommt halt eine Nachricht, wo man einen Auszug aus ihrer Videokamera sieht, von zu Hause, aus ihrem Heimüberwachungssystem, wie halt ein maskierter Mann durch ihr Haus geht. Und dann steht halt in der Nachricht, wenn du dem Typen noch weiter davon erzählst, dann ist dein Sohn und deine Schwester tot. Und ab da haben wir dann leider genau dieses Szenario, dass sie die ganze Zeit rumdruckst und irgendwelche merkwürdigen Dinge tut, damit er halt nicht mitbekommt, was los ist. Und sie sagt dann auch, ja, meine Schwester erste Mal mit dem Jungen allein und er glaubt das dann. So. Obwohl er ja weiß, dass sie vorher komische Memes bekommen hat. Also irgendwie ist das dann alles wieder für die Katz leider.
Mhm.
Ja.
Kaufst du dann nicht in dem Moment.
Sie soll halt dann bestimmte Dinge machen. Der Clou ist eigentlich, er ist Fotograf und er hat natürlich Sachen fotografiert, die er nicht fotografieren sollte. Und sie soll die Situation jetzt für den unbekannten Bedroher quasi lösen und die Spuren vernichten. Ja.
Moment. Ihr Date ist Fotograf und der hat von dem Erpresser Dinge fotografiert, die sie jetzt beseitigen soll, oder was?
Ja, von dem Auftraggeber des Erpressers hat sie was fotografiert, hat er was fotografiert, was er nicht hätte fotografieren sollen und
Wäre es dann nicht einfacher gewesen, ihn zu erpressen?
Wahrscheinlich schon.
Okay.
Es wäre sehr, sehr viel einfacher gewesen, denn dieser ganze Film steht eigentlich unter der Prämisse, du musst einfach alles glauben, was hier passiert, ansonsten funktioniert hier gar nichts.
Ja, gut, okay. Aber das kann man ja machen, ne? Also, oder versuchen.
Ja, das kann man versuchen und ich hatte am Anfang auch noch kurz die Hoffnung, dass ich das kann, weil der sah so, als sie ins Restaurant kommt und so, sieht das alles schon ziemlich stylisch aus. Ich fand es auch erfrischend, dass hier mal so ein paar unverbrauchte Gesichter stattfinden, zumindest größtenteils. Die Hauptrolle Violet wird von Megan Faye gespielt, die kennt man zum Beispiel aus Season 2 von White Lotus. Mhm. Aber ansonsten hat sie noch nicht so besonders viel große Dinge gemacht. Der Henry, also ihr Date, wird von Brandon Sklenner gespielt, den kennt man als tausende Nebenrollen aus Vice, Midway, Westworld der Serie, so, aber der hat noch nie irgendwas großartig Riesiges gemacht. Und die Schwester wird von Violet Bean gespielt, die kennen Leute aus Truth or Dare, auch ein Blumhouse-Film oder der Flash-Serie, da hat sie auch ziemlich viele Folgen gemacht. Also, aber so alles halt Leute, die jetzt, also wenn du im Bash nach den Namen fragst, weiß halt wahrscheinlich vielleicht jemand, der White Lotus sehr genau geguckt hat, kann mit ihr was anfangen, aber da hört es auch auf. Das fand ich erstmal ganz cool. Aber als es dann mit diesen Nachrichten losging, beginnt ein Problem, was wir hier, glaube ich, schon mal bei irgendeinem Film hatten. Ich hasse es, wie die Pest, Nachrichten komplett im Bild zu sehen. Und ich glaube, das hatten wir beim Fantasy Filmfest Special bei diesem Slaughterhouse. Den habe ich mit Erik, glaube ich, gehabt, mit diesem Faultier, was da hohl dreht. Und hier hast du halt die Nachrichten, aber nicht in dieser Nachrichtenform, wie man sie vom Handy kennt, sondern so in richtig fetten Fließlettern, die so über den ganzen Bildschirm ballern. Mhm. Fand ich ganz grauenhaft. Und dann werden viele sagen, ja, der hat sich hier optisch was einfallen lassen. Das würde ich auch so unterschreiben. Es hat mir nur nichts davon gefallen. Dann geht sie ins Damenklo, setzt sich in die Kabine und die Wände, dann fährt die Kamera so von unten, man sieht sie so von unten auf dem Klo sitzen und dann alle Kabinenwände werden dann plötzlich zu den Bildschirmen ihrer Heimkameras und du siehst so diesen Typen da im Haus rumlaufen. Mhm. Kann man sagen, ey, oh, spannende Idee. Ich fand's furchtbar. Also ich habe da die ganze Zeit nur irgendwie so schwer atmend im Kino gesessen und ich dachte so, oh, also ich war wirklich schwerstens genervt. Und das Ende ist für mich einfach nur, es wird dann irgendwann, kommt noch so eine kleine Action-Komponente dann am Ende mit rein, da wurde es dann richtig, richtig dumm und da musste man dann noch mehr glauben und manche Dinge können auch einfach so nicht funktionieren und manche Dinge kann sie nicht wahrgenommen oder gesehen haben, die sie dann trotzdem wahrnimmt und dann nutzt sie erst ein Gadget, was ihr vorliegt, aber wenn es dann drauf ankommt, dann schon wieder nicht mehr. Das sind alles so Sachen, da kann ich ganz schwer mit leben, wenn der Film mich nicht mit irgendwas komplett fesselt und ich kann bei Gott nicht verstehen, wie hier, also die Kritiken sind gut. Auch die Letterboxd-Bewertungen von den meisten Leuten, denen ich folge, sind gut. Da werden sogar Vergleiche zu Hitchcock gezogen.
Okay.
Wo ich so denke, Leute, ey, entspannt euch mal. Also jetzt mal ehrlich, den Film haben Gillian Jacobs und Chris Roach geschrieben. Die haben Fantasy Island und Truth or Dare für Blumhouse gemacht und that's it. So, also das ist jetzt hier
die
kein...
Hitchcock-Nachfahren.
Gillian Jacobs, die Schauspielerin?
Nee.
Okay.
Also weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Könnte aber auch sein, ich habe nur die Autoren-Credits halt gesehen und Fantasy Island ist eine absolute Katastrophe und Truth or Dare auch, also ja, Christopher Landon ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der für ganz großes Spannungskino bekannt ist und das sieht man aus meiner Sicht hier. Ich verstehe nicht, was die meisten Leute hier cool dran finden, weil ich fand hier nicht viel dran gut, wenn, also nach dem Kino fand ich gar nichts geil, jetzt so mit ein bisschen sacken lassen, ja okay, komm, den Punkt kannst du dem Film noch geben und hier, ja, optisch hat er es ja versucht wenigstens, es hat mir nur nicht gefallen, das ist ja immer noch Zweipart, manchen hat es offensichtlich gefallen, mir irgendwie nicht. Es war schon schwierig. Miri konnte mit dem Film mehr anfangen, meinte so, ja, kann man sich wohl so angucken, ganz nette Unterhaltung, so was man halt so als normaler Filmschaffender, der nicht so eine autistische Veranlagung dazu hat, wie wir, der guckt sich das halt an und denkt, ja, war ja ganz unterhaltsam.
Ja, klingt jetzt aber auch nicht so, als wenn sie zähneknirschen da vom Sessel gefallen ist.
Nein, definitiv nicht. Und sie hatte mit einer Szene am Ende ein ganz großes Problem, weil, also ich nehme ja Filme auch wirklich gerne auseinander, aber sie hat dann so Details, auf die ich gar nicht komme, wo sie dann sagt, ja, das ist ja völlig unlogisch, dass sich eine Mutter so zu ihrem Kind verhält. Das kann ja gar nicht sein.
Ah, ja, das ist immer, das und das ist unlogisch. Finde ich bei Filmen immer schwierig. Also es muss halt zur Logik des Films passen, ne? Weil ich finde, mit unlogisch,
was ja, da mit passt unserer es Logik, überhaupt nicht.
Ne? Dann, das wird schwierig.
Also er bricht total aus der Logik des gesamten Films aus da.
Ach so, das auch noch.
Weil okay. Sie halt ihr komplettes Leben auf dieses Kind zentriert. Mhm. Außer in dieser einen Szene, da überhaupt nicht.
Okay.
Und das ist krass. Aber okay.
Ist ja natürlich auch immer ein Indiz für kein besonders gutes Drehbuch, wenn sich die Figuren immer so sehr opportunistisch je nach Situation verhalten müssen, damit halt der Film so weitergehen kann.
Ja. Ja, es ist wirklich schwierig zu ertragen gewesen für mich. Ich kann verstehen, dass man den vielleicht irgendwie, wenn man sein Gehirn komplett ausschaltet, kann man den vielleicht runtergucken. Und wenn einem die Ästhetik irgendwie zusagt, und das hat sie mir halt on top nicht, sodass ich auch mit dieser Spannung überhaupt nichts anfangen konnte. Die war für mich gar nicht da. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, boah, ist das, Alter.
Puh. Na, schade.
Schleppt der Dennis hier den Film an, Alter?
What are you up to, Dennis?
Klingt nicht gerade.
Naja, der wird gerade eigentlich ganz gut besprochen von den meisten. Und ist halt ein aktueller Kinofilm, deswegen dachte ich, komm, nimmst du den mal mit. Bevor
Great
ich hier
work, everybody, really. Except for you, Dennis.
Abwarten, du weißt ja noch nicht, was ich dabei habe.
Stimmt auch wieder.
Ja, und ich will ja auch nicht immer Kurzfilme oder irgendeinen B-Movie-Kram mitbringen, deswegen habe ich mal gedacht, ich nehme mal was ganz anderes.
Ja.
Was man löblich nicht vermutet. Ja, und ein Kinofilm dann auch noch. Also.
Hast du etwa den zweiten Kinofilm nicht auf der großen Leinwand gesehen?
Doch.
Ach so, das hätte ich auf jeden Fall gefragt, ob du den auch irgendwo unterwegs auf dem Telefon nein. geguckt hättest, so an der Bushaltestelle, das wäre komisch.
Nee, ich glaube, dafür ist der auch noch zu frisch, als dass man den irgendwie...
Okay.
Wobei ich weiß nicht, ob der vielleicht schon irgendwo zum Kaufen bei iTunes US ist oder so.
Geht ja mal gerade, naja, nicht nur bei iTunes US, geht der relativ
aber
schnell hier.
Das muss ja auch nicht sein.
Nee, bei dem Film nur wirklich nicht.
Also bei dem hier wäre es kein Problem gewesen, wenn du den auf dem Laptop im Zug guckst, hätte er mir auch nicht mehr oder weniger gegeben als im Kino.
Wahrscheinlich.
Es war insgesamt ein schöner Abend, aber der Film hat da wirklich nichts mit zu tun gehabt.
Klingt so, ja. Schade.
Ja, tatsächlich, naja, gut. Hätte ich mir anders gewünscht, aber habe ich nicht so bekommen. Er hat ein paar ganz nette Sachen. Die Megan Fahey macht das auch gut als Hauptdarstellerin. Sie kann aber halt auch nicht mehr tun, als das Drehbuch und die Inszenierung für sie bereitstellt. Den Rest macht sie ganz gut. Und ja, ansonsten, also die beiden funktionieren auch zusammen. Du denkst halt so, ja, ist ein süßes Date, so wird auch so passen. Also von einem Attraktivitätsgehalt und so könnte das schon irgendwie zusammenfinden, das passt schon. Aber diese Handlung, die muss man sich schon ganz hart zusammen konstruieren und wirklich blind glauben, damit da überhaupt irgendwas für funktioniert.
Oha, schade.
Ja, aber die meisten Leute finden ihn gar nicht so schlecht. Das ist so. Ja, da würde ich mal zu den Punkten kommen. Oder habt ihr noch Fragen?
Nee, hau raus. Oder hast du Fragen, Lee?
Nee.
IMDb ist bei einer 6,4. Der Metascore ist bei 65. und Letterboxd ist bei 2,9.
Das geht ja noch.
Und so, die meisten aus meiner Bubble gehen so mit 3,5 bis 4 Sternen dadurch. Mhm. Was mich überrascht.
Okay. Ich sag 3 Punkte.
Das wollte ich auch sagen.
Das ist auch korrekt.
Sehr gut.
Ja, guck es. So erklärt man einen Film.
Ja.
Beide richtig.
Jetzt kannst du natürlich, haben auch beide zugehört. Vielleicht setzt du da mal an.
Bla bla bla.
Ach ja. Schön.
Dennis. Is that you?
Yes.
Dennis. Dennis.
Ist ja gut jetzt.
Gefällt mir. Aber jetzt nicht.
Dennis.
Sondern Lee.
Nee. Jetzt machen wir den nächsten gemeinsam.
Ach ja, stimmt. Erstmal gemeinsam filmen. Ja. Ich habe einen dicken Kopf. Zu viel gesoffen gestern.
Du auch. Ja, 1. Mai. Hast du gearbeitet eigentlich gestern?
Nee, gestern habe ich nicht gearbeitet, aber vorgestern, weil meistens sind ja die Partys dann immer vor dem Feiertag.
In den Mai getanzt.
Genau, in den Mai getanzt und da gearbeitet.
Okay.
Ja, Erik hat auch gearbeitet, er hat mich gefragt, ob ich in Hamburg zu seiner Party da komme, wo er auflegt, aber ich war ausgerechnet über dieses Wochenende nicht in Hamburg.
Ach, da warst du nicht in Hamburg, ja, wäre auch ganz cool gewesen. Waren denn Hoffi und Konsorten da aus der Gegend, hat er bestimmt einem Bescheid gesagt, oder?
Er wollte Hoffi, oder hatte Hoffi angeschrieben, aber ich habe nicht mehr gehört, ob die dann sich da noch begegnet sind.
Weißt du nicht, ob die da waren.
Hätte aber tendenziell auch für Hoffi, glaube ich, gepasst, was Erik so
auf Boxen legt. Damit kann er was anfangen.
Ja.
Ja, wahrscheinlich mehr als meine 90er-Party.
Ja.
Obwohl, Scooter findet er auch gut.
Ich auch.
Okay. Jetzt zum nächsten Auftragsfilm.
Ja, wer hat uns den beigesteuert?
Atom Bomb. Grüße nach Österreich.
Yes.
Deep Sea heißt der Film. Mhm. Aus dem Jahr 2023.
Und Dennis hatte ihn scheinbar auch auf der Watchlist.
Ja. Mr. Yoshimitsu war ja auch traurig, dass Atom Bomb ihn weggeschnappt hat, weil er wollte ihn, glaube ich, auch aufgeben, ne?
Ach so.
Er liebt den ja ganz, ganz dolle.
Ja, Hauptzeit wird besprochen, oder?
Das denke ich auch.
Das ist doch das Wichtige.
Okay.
Gut, dann raten.
Guess fängt an.
Ich sage Dennis 9. Und Lee. Na, wieder so ein X-Faktor. 7,5.
Mhm. So, ich habe mir für euch beide 6 Punkte notiert. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht mit dem Tipp.
Dennis.
Und du?
Ja, ich, das ist nicht einfach. Ich sag mal, Guess ist bei 8,5 und Lee bei 8.
Dennis.
Haben wir den gleichen Film gesehen? Wir sprechen schon über Deep Sea jetzt, ne?
Ja.
Ja.
Okay. Entschuldige, 8,5.
Okay.
Wo warst du bei mir?
Keine Wertung.
8.
Kein Foreshadowing von dir hier an dieser Stelle. Haben wir den gleichen Film gesehen?
Ja, weißt du, ich bin heute ein bisschen zurück. Also langsamer als sonst.
Oder ehrlicher. Alkoholiker sind ja auch immer ehrlich.
Ja
auf Schiff und so weiter sagst du ja zu einer, ey, das ist richtig schön. Was?
Kinder und Besoffene sagen immer die Wahrheit.
Richtig, ja. Kinder und Besoffene.
Und tun sich nie weh.
Das stimmt, ja.
Schub sie mal vom Stuhl, guck mal, ob das funktioniert.
Ja, heute nicht, aber wenn er dann aufwacht, dann ist, da kann er erstmal eine Woche nicht laufen.
Meinst du, er fällt dann um, wenn du ihn umschubst und bleibt einfach liegen?
Nee, ich glaube, dass er sich schon aufrafft, aber wie so ein Besoffener merkt er erstmal nichts.
Das stimmt. Kannst du nicht den Mikroarm dann noch so runterdrücken?
Testen wir ein andermal, wenn wir mit Videos aufnehmen.
Oh ja. Drunk Edition.
Das wäre auf jeden Fall mal, das wäre neu, oder? Dass ich mal vom Stuhl hauen würde. Das hatten wir noch nicht.
Nee, so weit ist es noch nicht gekommen.
Ja. Ja, Deep Sea.
Ja, die Handlung möchte ich bitte nicht zusammenfassen.
Ja, schade, dann muss Gäste das machen.
Okay, also. Mir fehlen jetzt die Namen, aber es geht um ein kleines Mädchen, die
Shinshu. Du bist auch Shinshu, ey.
Ich wollte keinen Namen erwähnen. Es geht um ein kleines Mädchen,
okay,
wo der Vater mittlerweile eine neue Partnerin hat und ein Kind mit dieser neuen Partnerin. Und das kleine Mädchen traut immer noch ihrer leiblichen Mutter hinterher. Die ist auf jeden Fall nicht am Start, aber die schreiben sich halt ab und zu SMS und das kleine Mädchen scheint zu vermissen und versucht auch immer Kontakt aufzunehmen. Aber kriegt dann eher harsche, kurze Antworten, so von wegen, dass das Mädchen sich dann noch ungeliebt fühlt und die Mutter so ein bisschen abweisend ist. Und auch in ihrer neuen Familie fühlt sie sich nicht wohl, weil irgendwie ist das Baby gerade im Zentrum, also ihr Stiefbruder quasi, und der Vater kümmert sich auch mehr um seine neue Frau als jetzt um die ältere Tochter und so. Und sie fühlt sich da so ein bisschen alleingelassen. Und diese Family macht eine Kreuzfahrt auf so einem Luxusdampfer. Und dann sind die unterwegs. Und auch hier wieder sehen wir beim Essen und so, dass das Mädchen so ein bisschen vernachlässigt wird. Und dann gibt es einen Sturm. Also dann hat man ziemlich hohe Wellen und ein Sturm bricht aus und das Schiff beginnt zu wackeln. Und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, indem wir sagen, das Mädchen fällt von Bord, oder? In diesem Sturm, landet im Wasser.
Das müssen wir erzählen, sonst
wäre
es ja da zu Ende.
Landet im Wasser und dann wird es so ein bisschen zu so einer Fantasiewelt, weil sie stößt dann letztendlich, also sie ist unterwegs auf diesem Schwimmring, auf dieser Ente, die dann auch zwischendurch mal lebendig wird. Und es gibt noch eine Figur, die dann eine Rolle spielt, die sich ebenfalls an diesem Schwimmring festhält. Das ist nämlich der Leiter bzw. der Chef von einem Unterwasserrestaurant, was so ein bisschen am Hasseln ist, weil das läuft nicht mehr so, wie es mal lief. Und in diesem Unterwasserrestaurant läuft halt alles sehr fantasievoll ab und nicht so, wie man das kennt. Also das Personal besteht zum Beispiel aus...
wie man das kennt. Naja, stimmt, es gibt ja mittlerweile so Unterwasserrestaurants.
Ja, klar, Unterwasserrestaurants gibt es, aber dass da Seehunde zum Beispiel das Essen zubereiten, ist eher ungewöhnlich, oder Seelöwen.
Ja.
Also insofern ist sie jetzt in so einer kompletten Fantasiewelt und es gibt Anzeichen dafür, dass ihre Mutter versucht, Kontakt aufzunehmen, weil sie nämlich einen Song hört von einem der Kreaturen, von einem der Figuren, den das kleine Mädchen von ihrer Mutter kennt, die ihr mal vorgesungen wurde von ihrer Mutter. Und deswegen ist sie der Meinung, dass irgendwie das hier der Weg zu ihrer Mutter ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Rahmenhandlung, oder? Habe ich jetzt irgendwas vergessen oder was hier zu konfus?
Naja, also
ich glaube, das kann man nicht unkonfus erzählen.
Ja, finde ich auch. Zumal der Film macht es einem ja auch nicht leicht zu wissen, wo fängt die Handlung an oder der Traum und so. Also es ist ja alles von Anfang an, auch diese Verbindung zum Wasser wird ja weit vor ihrem Sturz ins Meer etabliert.
Das stimmt.
Und dass es da irgendwie einen Bezug zu gibt oder irgendwas, was sie da ruft und hinzieht und dass das in irgendeiner Form mit der Mutter zusammenhängt oder dem Vermissen der Mutter und so, das,
Ja, Symbolik der Film, das definitiv, ja.
Okay, das ging euch schon auch so, dass ihr hier Dinge gesehen habt, wo ihr irgendwie das Gefühl hattet, das wird schon was bedeuten, aber das nicht so richtig packen konntet?
Das ist wahrscheinlich nicht so 1:1, wie es auch gezeigt worden ist, richtig. Das hat wahrscheinlich dann auch an vielen Stellen was zu bedeuten.
Na, für mich, also ich habe es tatsächlich auf eine gnadenlose Reizüberflutung bei mir geschoben.
Mhm. Ja, ich habe jetzt natürlich...
Weil ich hatte keine Chance, den Details zu folgen, Alter. Ich war maßlos überfordert, wirklich reizüberflutet.
Kann ich verstehen. Weil wir haben jetzt natürlich noch kein Wort drüber verloren, wie dieser Film letztendlich animiert ist. Und was hier passiert.
Mhm.
Weil, also ich habe öfter mal den Vergleich tatsächlich mit Miyazaki gehört diesbezüglich. Und das heißt so, ja, wenn Miyazaki zum Beispiel heute einen wilderen Film drehen würde, dann würde er so aussehen wie Deep Sea. Und meiner Meinung nach ist dieser Vergleich überhaupt nicht treffend, weil seine Filme strahlen halt immer so eine melancholische Ruhe aus und lassen dich ja Zuschauer auch immer wieder zwischendurch atmen, auch wenn er dich in der Fantasiewelt entführt.
Ja, aber ich glaube, es geht hier um die Handlung, wenn du die runterbrichst, ne? Mit diesem Unterwasserrestaurant und den Figuren, die da sind und so. Das ist natürlich schon hier wie dieses wandelnde Schloss. Und
ja gut, das mag sein jetzt, die Figuren eventuell. Aber man wird halt irgendwie von dem vielen Glitzer erschlagen und... auch hier wieder so ähnlich, also ich muss hier wieder so ein bisschen meckern wie bei Snake Eyes. Wenn es dann ernst wird und dann so ein bisschen in die Realität geht, wird es ja dann entsättigt und dunkel. Und das war mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu platt, weißt du, dass du dann auf einmal diese Farben verlierst und dann ist nicht mehr bunt und Glitzer und Glibber, sondern dann hast du auf einmal diese entsättigten Farben und alles ist irgendwie so düster. Finde ich auch ein bisschen simpel. Aber Reizüberflutung trifft schon den Tenor ganz gut.
Für mich machen die halt von allem, was sie machen wollen, drehen sie das auf Anschlag. Und ich finde es irgendwie so krass, weil einerseits fand ich das so beeindruckend, wie das aussieht.
Mhm.
Aber eben, ich glaube, so nach 5 Minuten hatte ich schon eine harte Reizüberflutung, weil ich gar nicht in der Lage war, da alle Details irgendwie wirklich wahrzunehmen und zu verarbeiten, Alter, weil da so viel passiert im Bild. Es wirkte auf mich auch an vielen Stellen wie so ein Animationsshowcase. Weißt du, wie so ein Demo-Reel, was Animateure haben, wo sie zeigen können, was sie alles drauf haben. Weil es schon beeindruckend gemacht ist. Also auch so wie diese Animationsstile, ne, wenn, dann hast du ja manchmal fast schon so ein bisschen so Aquarell-Look, auch der dann damit reinspielt und dann so spacig, sonst was. Mhm. Und vieles davon sieht schon aus wie eine super aufwendige Zwischensequenz bei sehr teuren oder aufwendig produzierten Videospielen. Aber bei mir hat es halt immer wieder dazu geführt, dass ich aus der Handlung rausgeschossen wurde, weil es mir eben nicht gelungen ist, dem wirklich zu folgen.
Mhm.
Vielleicht bin ich auch zu alt für den Scheiß.
Also was die Animation angeht, bin ich voll bei dir. Mich hat das auch beeindruckt an vielen Stellen und ich fand das schon gut gemacht, aber das hat auch nicht geholfen, dass ich diesen Film halt, also nicht nur, also diese Reizüberflutung führte bei mir so weit, dass ich der Meinung war, ich fand das ziemlich hysterisch, ehrlich gesagt, was hier von sich geht so und anstrengend wurde es dann irgendwann mal. Aber ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil an sich fand ich die Handlung, die Story und so von diesem kleinen Mädchen und wie es gezeigt worden ist, dass halt nicht so, dass halt viel Symbolik drin ist und dass halt nicht so auf dem Servierteller gezeigt wird und dass es schon mit viel Fantasie daherkommt.
Ja,
das wiederum wusste ich schon zu schätzen.
Ich also, auch, ja, vielen.
Das war nicht so leicht. Ja, jetzt hat Dennis noch gar nichts gesagt. Vielleicht, was noch wichtig wäre, ist, dass dieser Film ursprünglich bei der Weltpremiere und so hat man den in 3D gezeigt. Oh, was natürlich dann nochmal eine ganz andere Wirkung vielleicht entfalten würde, wenn man mit 3D-Brillen diesen Film betrachtet. In die Kinos kam der dann letztendlich in 2D. Und da bin ich schon der Meinung, dass der wahrscheinlich einiges verliert.
Ja, aber ich wäre, also da wäre ich ja noch mehr überfordert, Alter. Das Ding in 3D.
Aber das ist doch dann optisch wahrscheinlich dann noch eine andere Nummer.
Ja,
jetzt
ja.
Bist du überfordert und hast eine nicht so gewollte Optik, wie es ursprünglich geplant war vom Studio.
Mhm.
Also von den Machern. Die haben ihn als 3D-Film gedreht.
Ja, aber ich habe mir wirklich zwischendurch halt ruhige Passagen gewünscht. Und die kamen irgendwie nicht.
Das hat dich bei Warfare aber nicht gestört.
Nee, der zieht dich aber auch, der packt dich ja an den Eiern in die Handlung und hält dich dann da auch. Ne? Also da hast du ja gar keine Chance, aus der Handlung rauszukommen. Während hier es eben wirklich einfach too much ist, an ganz vielen Ecken und Enden, für mich zumindest.
Mhm.
Aber ja, Dennis, erzähl.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns hier so einig sind, weil ich konnte das nicht. Also dieses Bild ist dauerhaft in Bewegung. Es gibt gar keine Ruhe im Bild. Also irgendwas bewegt sich immer. Ich hatte die ganze Zeit das Wort Liquid Animation so im Kopf, weil es fließt immer alles wie Wasser ineinander und Aquarell und ja, ist schon ein gutes Beispiel. Irgendwo ist immer was in Bewegung, sei es eine Figur oder irgendwas, was zerfließt, Essen, was wabert und sich bewegt. Und das war die Reizüberflutung aus der Hölle.
Ja, ja.
Der Film war für mich so anstrengend. Ich glaube, das letzte Mal, dass ein Film für mich so anstrengend war, war dieser russische Schwarz-Weiß-Film, der 3 Stunden geht, wo man mit der Kamera immer so ein Stück vorm Gesicht war. Mm. Ich komme gar nicht mehr auf den Namen.
Mit Gott irgendwas.
Ja, genau. Hard to be a God.
Ja.
Mm.
Ja. Und der hier ist auf eine andere Art und Weise für mein Gehirn super anstrengend gewesen. Also ich kann Leute auch verstehen, die zum Beispiel bei Lego Batman gesagt haben, das ist mir zu schnell und zu viel. Das ist auch, aber hier ist es noch schlimmer.
Yeah.
Und da komme ich mit meinem nicht TikTok-geeichten Gehirn nicht mehr hinterher.
Also bei Lego Batman komme ich problemlos mit. Hier
ja, ich auch.
Hatte ich keine Chance.
Du hattest, glaube ich, beim Amazing Spider-Man Sequel hast du, glaube ich, sowas Ähnliches angemerkt, dass du gesagt hast, es war schon eine ziemliche Reizüberflutung und der war dir teilweise zu überladen.
Ja, aber da konnte ich auch der Handlung noch folgen.
Hm.
Und da war es auch nur bis zu so einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, da werde ich bei einer zweiten Sichtung wahrscheinlich dann nochmal Sachen entdecken, die ich jetzt hier nicht entdecke. Hier, also diesen Film müsste ich mir wahrscheinlich in so 10 Minuten Happen angucken,
ja, ja.
Um das alles aufzunehmen.
Ja, bei dem Spider-Man-Ding ist es halt schön zu sehen, dass im Hintergrund irgendwo ein paar Easter Eggs stattfinden und dies und das, aber hier finden ja Metaphern, die handlungsrelevant sind, werden hier gezeigt oder irgendwelche Dinge, die man abstrahiert hat und die kannst du gar nicht so schnell wahrnehmen, wie sie wieder zerfließen.
Ja.
Und da komme ich einfach nicht hinterher.
Hätte ich nicht gedacht.
Und da hast du halt wirklich recht. Es ist diese konstante Bewegung, weil du selbst wirklich in einem statischen Shot auf das Mädchen, wo sie gerade was realisiert und nur guckt, bewegen sich die Haare und es fliegen Partikel durch die Luft und aller. Das ist so krass, wirklich.
Aber das wiederum finde ich, also das, was Dennis gerade erwähnt hat, das wiederum fand ich auch gleichzeitig ein bisschen irgendwie auch faszinierend an dem Film. Dass du ständig dieses Wabern hast und diese Bewegung, dass von einer zur anderen Szene hast
es
du irgendwie so einen
super
Übergang.
Aus, aber ich komm,
so irgendwie optisch
du kriegst
krass.
Es nicht aufgenommen, Alter.
Nee, nee. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist kein Film zum nebenbei gucken. Und ich meine, das ist jetzt wieder so das Ding. Jetzt rezensieren wir einen Film, der eigentlich wahrscheinlich ursprünglich für Kinder gedacht worden ist, oder? Es ist ja eigentlich ein Zeichentrick für Kinder, ja, oder ist das ja ein Zeichentrick für
PG-13, ne? Also wirklich kleine Kinder dann nicht.
Ja. Wie glaubt ihr, konsumieren die diesen Film? Ich meine.
Aber du hast schon recht, ich wüsste auch nicht, für wen der denn gemacht ist, weil die Leute, die müssten halt sehr, sehr jung sein, um da an so ein Tempo und so eine Schnittfrequenz und diese ganze Bewegung und so weiter irgendwie doch trainiert.
Ja, weil runtergebrochen ist es ja schon kindliches Abenteuer von diesem kleinen Mädchen, weißt du, wenn sie da.
Ja, wobei schon auch hart dramatisch dann irgendwann, ne?
So. Ja, klar. Aber sie trifft ja auf diese fantasievollen Wesen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so ein Fritz the Cat ist, wo jetzt animiert wurde, aber für Erwachsene, weißt du? Also.
Klar nicht.
Und
Zielgruppe ist tatsächlich komisch, weil, also wenn ich jetzt dran denke, ich würde ihn so vom, auch worum es in der Handlung im Kern geht, um das zu erfassen, hätte ich jetzt so 14 bis 18 gesagt, aber dafür ist er doch viel zu kindlich.
Dafür ist er zu kindlich, ja. Und mit 6, 8,
also blickt
man hier gar nicht durch, worum es geht.
Ja.
Ja, mit 12 wahrscheinlich,
weiß ich. Ja, gut, aber jetzt ist natürlich auch in Ländern, wo du so durch Mangas, Animes und so weiter ein bisschen anders konditioniert bist, ne, gibt es da wahrscheinlich einen anderen Markt für. Also er hat ja auch eine Menge Kohle eingespielt. Das finde ich schon so krass, ne? Also der hat über 133 Millionen gemacht im Kino.
Ja. Der war auch deutlich billiger, als er aussieht, mit 41 Millionen umgerechnet. Mhm.
Naja, also wirklich Aussehen top, ey. Das ist so krass, wie das animiert ist alles.
Ja.
Das
es scheint auch vielen Leuten echt was zu geben, so handlungstechnisch, was das Thema angeht. So, manche sagen, beste Porträtierung des Themas, die sie filmisch so gesehen haben, kann ich nicht beurteilen, weil ich habe nicht die Ruhe gefunden, um da ranzukommen.
Das ist es halt, ja. Krass. Schwer, die Botschaft dann rauszufiltern, wenn man so viel Eindrücke hat von links und rechts.
Ja, und vor allem, dass die dich emotional auch kriegt, ne?
Eben, also, ja.
Ja, so das hat bei mir schon zu so einer Distanz geführt zu der Geschichte.
Ja, ja, ich auch hatte wenn die Chance
schon,
nicht.
Also so gegen Ende wird es dann schon, also der trifft dich dann schon auf den richtigen Nerv, so an der einen oder anderen Stelle fand ich schon, dass er mich da wieder so ein bisschen zurückgeholt hat, aber unterm Strich fand ich es natürlich sehr überladen alles.
Mensch, sind wir uns hier sehr einig.
Ja.
Abgefahren.
Scheint so.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Ich hätte erwartet, dass ich den so finde, wie Guess mich geraten hat.
Ja, hatte ich auch gedacht. Ich dachte, das ist eine sichere
aber
Bank.
Nee, überhaupt nicht, leider irgendwie. Der hat mich... Auch der das Ende, was viele als so, ja, hier, da fließen die Tränen und so, nee.
Dennis, Alter.
Feel a fucking feeling, Dennis! Ja, da war ich aber halt schon so weit weg und schon so überladen und genervt von dieser Reizüberflutung, dass ich kam da nicht mehr ran. Also ich hab's nicht geschafft, dass das wirkt.
Für Drop reicht's noch. Ja. Die Aufmerksamkeitsspanne. Deep Sea
ist dafür hat's gereicht. Obwohl bei der war mir auch schon zu doll.
Ja, musst du die 50er, 60er Jahre Filme angucken. Die haben noch eine kleinere Schnittfrequenz. Da kommst du wieder mal zum Atmen durch.
Ja, da guckst du dir hier Snake Eyes an mit einer 12-Minuten-Sequenz und dann kriegst du hier Sachen, da kriegst du nicht mal eine 12-Millisekunden-Frequenz.
Ja, stimmt.
Ist noch mal Schnitten. Also das ist
Jesus. Das ist krass, ne? Also Snake Eyes wirkt halt wirklich langsam im Vergleich.
Ja. Hat Schwaben-Andi halt auch einen ganz interessanten Punkt gebracht, weil er gesagt hat, dass er gerade so diese ganzen Klassiker für sich entdeckt, die uns ja auch reinschmeißt, hier so Gaslight und der letzte war ja hier Only Angels Have Wings und so, weil er es mittlerweile zu schätzen weiß, bei der Hektik und bei der Frequenz der Schnitte und wie die Filme, was die für ein Tempo daherkommt, so die neuere Filmgeschichte, dass er wieder so diese alten Filme hat, so mit Schwarzblenden und lange Szenen und ruhiges Tempo, weißt du, und viel Dialoge und so, das konsumiert er absichtlich, weißt du, um so ein bisschen gegen diesen neuen Trend zu wirken, weil es immer wieder mal cool ist, sich so wieder zu erden mit so einem Film, der halt nicht so hektisch geschnitten ist von damals. Das ist halt schon, kann man nachvollziehen.
Mhm.
Alright.
Ja, finde ich einen guten Ansatz.
Finde ich auch, ja.
Kann ich auch voll nachvollziehen, also erst recht nach so einem Film.
Ja, das stimmt. Da hat der Spion, der aus der Kälte kam, hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Ruhe ausgestrahlt. Okay. Ja, sorry, Atom Bomb. Aber
weißt du denn seinen Ansatz? Also hatte er den schon gesehen und mag den sehr? Oder war das
ja, der hat den tatsächlich mit Miyazaki verglichen. Er hat gesagt, ach, so, er das für ihn das? Ist das okay. So. Mit, naja, nicht nur er, aber das ist einer von denen ich es gehört habe. Und als der uns bei Instagram geschrieben hat, kann ich dir gleich mal sagen.
Und ich glaube, hier Yoshimitsu hat in seiner Kritik geschrieben, ist die beste Darstellung dieser Erkrankung seit BoJack Horseman oder so.
Okay.
Okay.
Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen.
Na gut.
Aber Atom Bomb hat ihn nicht gelockt.
Hat ihn nicht gelockt?
Doch, hat er wohl. 4 Sterne, da ist er.
4 Sterne, okay.
Okay. Ja, sollen wir mal Punkte vorlesen?
Das ist ein extrem krass animierter, emotionaler Animationsfilm, der so ähnlich auch vom Studio Ghibli hätte kommen können. Also wirf die Atombomb-Vorteile über Bord und lass deine Augen diesen Animations-Overkill erleben. Ja, habe ich.
Ja, Overkill, da ist es doch.
Aber mit Overkill hast du es gut umschrieben. Nee, ich bin da offen rangegangen, und aber ich fühle mich noch recht versöhnlich mit meiner Punktevergabe, werdet ihr gleich hören.
Ja. Ich war voller Vorfreude. Also ich habe richtig Bock gehabt. Also am Mindset lag es nicht.
Mhm.
Naja.
Ich wusste gar nichts und wollte mich drauf einlassen und war eben, wie beschrieben, relativ schnell überfordert. Aber trotzdem so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, wenn man sich das halt wirklich häppchenweise angucken würde, dann könnte man unter Umständen da richtig was rausziehen.
Mhm. Das kann es ja auch nicht sein.
Nee, klar nicht, aber ich will damit auch nur sagen, ich glaube, dass da was Gutes drinsteckt. Mein Seherlebnis war es halt nicht so. Oder so semi.
Kurzkritik über die Bewegtbildbastarde. Wahrscheinlich steckt da irgendwo was Gutes drin in diesem Podcast, aber na, man muss schon genau hinhören. Oder es vielleicht häppchenweise 5 Minuten na, konsumieren.
Dann gibt es uns bald auch in 3D. Ich glaube, wenn ich den hier in 3D gesehen hätte, wäre ich nach 5 Minuten Zucken zusammengebrochen.
Ja, also für Epileptiker ist das nichts.
Das spätestens nee. Hier bist du Epileptiker auf jeden Fall nach dem Film.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so diese Triggermaschine dafür.
Das ist der Film, mit dem es immer getestet wird.
Ja.
5 Minuten Deep Sea.
Ja.
Punkte.
Punkte.
6,7 auf IMDb, kein Metascore. Und Letterboxd 3,5.
Ist auch nicht so übereuphorisch, oder? Dass manche dem hier 5 Sterne geben und so. Also 6,7 bei IMDb.
Ja,
also er war sehr erfolgreich.
Auch anderen Leuten so wie uns.
Er war sehr erfolgreich, aber so richtig, richtig durchstarten, weiß nicht. Scheint schon subjektiv zu sein. Ja, nach Schwanken zwischen 6,5 und 7 habe ich mich tatsächlich noch für die versöhnliche 7 entschieden, weil er doch schon irgendwie ein bisschen was anders macht als andere Animationsfilme. Und deswegen noch eine 7 gewonnen.
Das klingt sehr großzügig.
Ja, bei mir ist es die 6,5.
6,5. Eieiei.
Ich bin mal 5.
Eieieiei.
Da klingelt es ja hier richtig mit den Punkten.
Aber nicht bei der Einigungsklingel. Da klingelt gar nichts, Alter.
Aber es ist lustig, wir klingen alle recht ähnlich, aber das sieht dann in den Punkten doch sehr unterschiedlich aus.
Ja, ist doch zwischen 5 und 7, ey. Ist ja doch eine gewisse Range. Dafür, dass wir so ähnlich klingen und eigentlich auch den anderen verstehen können.
Ja, ja, aber eben, deswegen finde ich 7 hart versöhnlich. Also das ist
ja
schon.
Na, vor allen Dingen, das ist tricky bei dem Film, weil ich auch. Also jemand, der diesem Film 5 Sterne gibt, so, und ich gebe ihm 7, so, weißt du, es gibt Filme, wo ich das null nachvollziehen kann, dass jemand dem 5 Sterne gibt. Aber hier bei dem kann ich es irgendwie verstehen, dass der irgendwie die richtigen Tasten drückt bei dem einen oder anderen und die den dann recht bezaubernd finden, wie Yoshimitsu und Co. Also das ist keiner von denen, wo ich es nicht nachvollziehen kann, sondern das ist einer von denen, wo ich sage, ja gut, es sei euch gegönnt.
Mhm.
Bei mir war es primär tatsächlich die Machart. Und ich, wie gesagt, also so in den letzten 20 Minuten macht der schon emotional so ein bisschen was, wo er mich so aus der Reserve gelockt hat, habe ich gesagt, ja gut, hier kann ich schon verstehen, dass der ein oder andere vielleicht in sein Taschentuch rotzt.
So, so.
Schon.
Mhm.
Ja, ich musste mir auch das Blut aus den Augen wischen.
Wie fies.
Alright. Dann bringe ich jetzt meinen Film.
Ja.
Und das habe ich neulich schon mal angeteased, dass ich mir den angeguckt habe. Es ist der aktuelle Film von Quentin Dupieux. Und auch diesen hat er wieder geschrieben und Kamera geführt und geschnitten und sowieso alles wieder gemacht in seiner Ein-Mann-Armee-Rangehensweise. Und der hat sowieso in den letzten 2 Jahren und 3 Monaten 5 Filme rausgebracht.
Produktiver Bursche.
Das soll ihm erstmal jemand nachmachen, aber die sind ja auch gerne mal ein bisschen kürzer und unaufwendiger. Und dieser hier heißt jetzt Le Deuxième Act. Auf Deutsch The Second Act.
Mhm.
Der hat tatsächlich keinen deutschen Titel. Ja, geht 1 Stunde 20 und ist damit eigentlich auch so ziemlich üblich für das, was er so macht. Und war letztes Jahr, 2024, in Cannes der Eröffnungsfilm.
Die sind mit einem Dupieux-Film eingestiegen. Okay, auch nicht schlecht.
Der lief ja schon öfter in Cannes. Ich finde das auch so abgefahren, ne? Weil eigentlich. Also es ist natürlich zweifelsohne ein bisschen artsy, was er macht, aber da ja schon auch recht anarcho stellenweise.
Finde ich auch, ja. Und da die feinen Schnösel da beim mit ihrem Säckchen da beim Cannes so einzustimmen, weiß nicht.
Na, eben.
Bei Dalí kann ich es noch verstehen, aber.
Genau, ja. Und ich meine auch jetzt, wie hieß der, Yannick war ja auch für seine Verhältnisse ein realistisches Szenario. Ne? Also ich glaube, das war sogar der erste, wo man sagen könnte, das könnte genau so real passieren. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass der, nachdem er ja dann am Anfang doch recht wilde Sachen gemacht hat, dass der jetzt so ein bisschen an einem Punkt angekommen ist, wo es realistischer wird. Also es ist schon immer noch, also hat natürlich schon auch immer noch Komponenten, wo man so ein bisschen, es ist halt diese What-the-fuck-Momente hat dann beim Gucken des Films, aber es sind mittlerweile lange nicht mehr so abgedrehte Szenarien wie halt noch zu Rubber oder solchen Zeiten, ne? Reality und Co. Also das war ja schon alles eine Ecke wilder und hier ist er jetzt eben ja auch wieder recht harmlos unterwegs. Es geht um einen Filmdreh. Also wir haben hier dann doch wieder auch recht typisch für Dupieux so eine Metaebene, weil wer Non-Film und solche Sachen gesehen hat, der kennt das schon. Also wir begleiten Dreharbeiten, ohne dass wir das direkt sehen, sondern wir sehen am Anfang eine ausgesprochen lange Kamerafahrt. Ich habe irgendwo, irgendjemand hat behauptet, dass das die längste der Filmgeschichte wäre. Das habe ich nicht recherchiert und will das auch nicht unbedingt so sagen, aber sie ist auf jeden Fall verflucht lang, weil du halt wirklich mit dieser Szene einsteigst, eine Dialogszene zwischen zwei Freunden, die marschieren so über eine Wiese ewig lang, halt so einen Weg lang. Und die Kamera ist auf einer Dolly-Schiene die ganze Zeit nebendran dabei. Und das ist insofern schön, weil beim Abspann hast du dann eine Fahrt auf der Dolly-Schiene, wo aber die Dolly-Schienen, also wo die Schienen mit abgefilmt werden, wo du dann halt nochmal siehst, was das, wie ewig lang die da Schienen gelegt haben. Ja, und dieser Anfangsdialog ist in eben, geht es um zwei Freunde, David und Willi. Also er ist eigentlich Christian, aber wird Willi genannt, weil er eben als Schauspieler ist das so sein Stage-Name. Und da wissen wir aber noch nicht, dass er Schauspieler ist. Und dann unterhalten sich eben, also David will jetzt Willi davon überzeugen, dass die Frau, die sich aktuell für David interessiert, dass Willi doch mit der schlafen soll, weil er die nicht möchte. Und das findet Willi natürlich ein bisschen suspekt, ne? Fragt ihn dann auch so, was stimmt mit der nicht so? Warum willst du die nicht? Was ist los mit der? Und überhaupt so, warum willst du die nicht so? Du bist doch sonst auch irgendwie mit jeder zweiten sofort am Start und was ist da jetzt das Problem und so? Stellt sich raus in dem Gespräch, Florence, also die Dame, um die es geht, die ist, also die hat sich halt so in ihn verliebt, dass die den jetzt schon ihrem Vater vorstellen will und das alles geht ihm halt zu schnell und zu weit und deswegen will er da irgendwie rauskommen. Ja, und dann hast du eben am Anfang diesen Dialog und das ist dann auch wieder typisch, der wird öfter mal unterbrochen, indem dann die Schauspieler eben, weil die driften im Dialog irgendwie in eine Ecke ab, die nicht gescriptet ist. Und irgendwann sagt halt der eine von denen so, ey, komm schon, jetzt Mann, jetzt macht er das schon wieder und jetzt überhaupt, wie soll ich mit dem arbeiten und so und dauernd änderst du hier einfach die Lines und so, können wir jetzt einfach bitte mal weitermachen, so Mann, wir drehen hier einen Film. Und also da kriegen wir dann eben schon immer wieder vermittelt, offenbar sind das hier Dreharbeiten. Und die Dialoge, also die eben, die driften dann ab in so eine Richtung, dass Willi dann was sagt, wo David dann sagt, Mann, Alter, das kannst du nicht bringen, es ist überhaupt nicht PC und es geht halt nicht mehr so, du kannst solche Sachen nicht raushauen. Dann tritt der da eine ganze PC-Diskussion los, ne, von wegen, was man noch darf und was nicht und so, die Nummer. Und irgendwann, aber die geht wirklich recht lang, die Sequenz, aber irgendwann verlassen wir diese Sequenz und sind dann in einem Restaurant, das titelgebende Restaurant Le Deuxième Acte. Und dort findet dann dieses Treffen statt, wo sich eben, wo Florence David ihrem Vater vorstellen will. Und diese Dame, Florence, wird von Léa Seydoux gespielt. David und Christian, also Willi, sind sowieso auch recht alte Bekannte aus dem Dupieux-Universum, weil Raphael Quenard, der hier Willi spielt, das ist der Typ, der Yannick gespielt hat. Und Louis Garrel haben wir auch schon in anderen Filmen von ihm gesehen. Und der Vater, um den es dann geht, der ihm vorgestellt werden soll, der wird von Vincent Landon gespielt.
Ja.
Den kennen wir aus Titan.
Und aus La Moustache.
Ach, stimmt, da auch. Aber erinnerst du dich noch bei Titan?
Ja, ja klar, aber ich erwähnt, dass der Feuerwehrmann ist.
Mhm. Genau, der Feuerwehrmann. Und der ist jetzt auch im neuen Ruben Östlund-Film dabei.
Okay.
Wie so viele andere. Ja, und er spielt hier eben den Vater. Und das Ganze, also dann hast du da eben in diesem Restaurant noch eine Situation, noch so die eine oder andere, aber das Ganze geht halt auch wieder nur eine Stunde 20 und ist eben recht kurz gehalten und es geht halt im Grunde um diese Dreharbeiten, wobei du mehr in der Situation bist und immer nur wieder so hin und wieder suggeriert bekommst, dass es hier eigentlich um Dreharbeiten geht. Und das Ganze haben die auch, ein wirklich kleiner Film, haben die für 6,7 Millionen gedreht. Ich glaube, 2 Wochen haben sie das Ding abgedreht. Das wurde auch erst öffentlich, weil die haben die ganze Produktion tierisch geheim gehalten, auch während des Drehs. Und so der Typ, dem der Flughafen, also weil die haben dieses Restaurant, das ist eigentlich so ein Teil auf dem Flughafen, da haben sie mal halt ein bisschen was umgebaut und auch die Landebahn dann so getan, als wäre das so eine lange Landstraße. Und dass das halt so ein bisschen verlassen aussieht alles oder so einsam alleinstehend. Und der Besitzer von dem Flughafen, den die dann halt angemietet haben, der wusste nicht mal, was da genau passiert und so. Und in der Öffentlichkeit ist das erst publik geworden, weil Lea Seydoux irgendwie einen Monat nach den Dreharbeiten hat sie irgendwann mal eben auf Social Media geteilt, dass sie gerade 2 Wochen in der neuen Dupieux-Produktion verbracht hat. Und so haben dann alle davon erfahren. Also,
aber so Anarcho wie der ist, ey, ist schon krass, was für eine Renommee der mittlerweile hat, oder? Das Lea Seydoux, Vincent Lindon und Jean Dujardin und so.
Und vor allem,
dass alle viel schon gedreht haben.
Aber die Filme sind halt auch wirklich selten erfolgreich und irgendwie, also hier hab ich auch gefunden, was er sich dann selber als Gehalt ausbezahlt für so einen Film. Ne? Also der kriegt als Regisseur 150.000.
Nicht die Welt, ja.
Ja. Aber er kriegt natürlich in den anderen Departments auch jeweils Geld. Ne? Also das ist ja dann wiederum der Vorteil. Dadurch, dass er dann sehr vieles einfach alleine macht, verdient er natürlich dann doch an oder kriegt dann halt sein Gehalt an anderen Ecken und Enden. Aber wirklich erfolgreich sind die eben nicht. Also der hier hat jetzt 3,8 Millionen eingespielt. Und eigentlich müsste da schon mehr drin sein. Also ich glaube, es gibt halt eben solche Fans wie mich, die sich eh aus Prinzip alles von ihm angucken.
Du hast alles gesehen bis jetzt, oder?
Ja.
Jetzt bist du vollständig.
Ja, ja. Ich habe auch vorhin tatsächlich noch einen Kurzfilm, den ich noch gefunden hatte, den ich noch nicht gesehen hatte von ihm, den auch noch geguckt. Le Duvet. Und das, jetzt habe ich alles, also alles, was auch auf Letterboxd noch angezeigt wird, sind halt Sachen, die es noch nicht gibt.
Crazy.
Aber eben gerade in den letzten, habe ich ja gesagt, in 2 Jahren 5 Filme rausbringen, ist halt schon auch ein Tempo. Und es ist dieser Film hier, da geht es jetzt eben wieder ums Filmedrehen und ich meine schon mit dieser Theaterproduktion in Yannick ging es ja schon auch, hatte das ja auch so ein bisschen so eine Metaebene bezüglich Schauspiel und was man da eben so macht in dem Job. Und hier ist das halt auch so ein Thema, weil du dann eben zwischen den Takes siehst du halt dann, wie die Leute auch untereinander sich immer ätzender finden, ne? Und Vincent Lindon dann auch eben irgendwie halt sagt so, hey Leute, also wenn ihr so weitermacht, gehe ich halt einfach, hab keinen Bock mehr. Na, deswegen war der Arbeitstitel von dem Ding auch "À notre beau métier", was so viel heißt wie auf unser schönes Handwerk oder auf unseren schönen Beruf. Mhm. Das ist le deuxième acte und jetzt mal dazu, wie ich das gefunden habe, weil ich bin ja prinzipiell schon echt immer sehr gewillt, seine Sachen gut zu finden. Und hier war das jetzt aber schon so, dass ich das alles irgendwie lame fand. Weil, also, Yannick hat für mich super funktioniert, weil durch dieses Kammerspielartige, dass du halt die ganze Zeit in dieser Location bist und eine Spannung aufgebaut wird, die sich durchzieht und tendenziell auch eher zunimmt, bist du halt voll in dieser Situation. Und hier kriegt es jetzt irgendwie so eine Willkür, die dazu geführt hat, dass ich nicht wirklich groß investiert war in das Ganze, was hier so passiert. Ich habe mir das gerne angeguckt, ich fand das alles ganz nett, aber eben mehr auch nicht. Und ich habe irgendwie so auch diese Genialität vermisst, die Dupieux sonst so hat. Weißt du, wo er immer noch, oder dass der es immer wieder auch geschafft hat, Sachen zu machen, wo du denkst so, Alter, was? Also so, was mit ihm los? Dass er dich halt auch überrascht beim Zugucken.
Diesmal ging es nicht weit genug, ja.
Nee, überhaupt nicht. Also der ist halt wirklich für, was jetzt so das Abgedrehte angeht, für seine Verhältnisse super harmlos. Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt auch wieder einer aus der Warte wie Yannick. Das könnte genau so passieren. Mhm. Hier passieren keine Dinge, wo du sagst, hä, wie, war, wo, was? So, der Typ wird durch einen Häcksler gejagt und der spricht halt nur noch das Ohr oder was, oder der Mund. So wie du es in einem anderen Film hattest, ne? Völlig bekloppt. Das ist hier alles quasi auf einem realistischen Level. Und irgendwie ist mir das jetzt eine Spur zu normal. Oder halt irgendwie einfach nicht mehr speziell genug. So, und da hilft jetzt auch die prominente Besetzung nur bedingt. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist alles nett, aber nicht der große Wurf. Und vielleicht soll er sich auch einfach mal wieder ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber es ist halt auch irgendwo cool, ne? Der scheint eine Idee zu haben, mobilisiert dann recht schnell die paar Leute, die er braucht, weil so wie der arbeitet, kannst du ja auch mit einer wahnsinnig kleinen Crew drehen. Also klar, jetzt für diese Dolly-Schienen musste der auf jeden Fall ein paar Leute an den Start bringen, die dann erstmal diese ganzen Schienen auslegen. Aber ansonsten hast du da 2, 3 Schauspieler vor der Kamera, machst du eh Großteil alles alleine, so, da brauchst halt echt kein großes Team.
Der läuft aber nicht jetzt in Realtime ab, oder jetzt so, dass du jetzt so einen Tag hast in diesem Dreh, sondern hast schon Sprünge. Nee. Ja. Haben wir überhaupt erwähnt vorhin,
das Snake? Nee, also doch, das spielt schon alles an einem Tag. Mhm. Aber da sind trotzdem Sprünge drin.
Haben wir ja öfter mal in letzter Zeit, dass wir so entweder begrenzte Locations haben oder irgendwie so Filme, die fast schon Echtzeit ablaufen. Ja, wie vorhin, ich glaube, bei Snake Eyes haben wir es gar nicht erwähnt, dass der Film letztendlich in Echtzeit abläuft, oder? Aber es kam wahrscheinlich rüber.
Stimmt.
Hat denn Lea Seydoux Freundin Adele mitgespielt aus Blau ist eine warme Farbe, die ja schon öfter mal für die PO vor der Kamera stand? Die das war diesmal nicht dabei.
Hier ist sie nicht dabei, nee.
Okay.
Ja, aber ich habe gerade gesehen, dass die hat jetzt gerade so einen Sci-Fi-Film rausgebracht, den ich irgendwie, der klang interessant. Mhm. Ja, aber nee, hier ist sie nicht dabei.
Okay.
Beschränkt sich hier auf einen sehr kleinen Cast. Aber die hat ja auch irgendwie gerade, also 60 Credits hat sie aktuell und ich glaube 6 Upcoming.
Ja, Beating Hearts also ist ja gerade so ein bisschen gehypt.
Ja. Aber der ist ja schon draußen.
Den will ich noch sehen, ja.
Ja, da bin ich gar nicht so heiß drauf, aber sie macht schon generell eine Menge guter Sachen. Ach stimmt, bei Dune ist die auch mit drin, deswegen. Ja, okay. Kam das ansatzweise rüber, dann würde ich jetzt Punkte vorlesen.
Ja.
6,5 sind es auf IMDb bei einem Metascore von 57, Letterboxd 3,1.
Wer muss anfangen?
Anfangen muss Guess.
Ich tippe auf eine 4,5.
Da war ich spannenderweise im Kopf auch, das sage ich auch.
Okay, dann seid ihr beide einen Punkt daneben. Ich bin mal 5,5.
5,5.
Ja, schade. Den muss ich mir aber auch noch angucken, weil ich versuche immer bei Dupieux bei 100% zu bleiben.
Ach, bist du da auch, ja?
Okay. Er macht es einem aber wirklich nicht leicht.
Dafür dreht er keine 3 Stunden Film raus.
Ja.
Woran lag das jetzt, dass du einen Punkt daneben warst? War das nicht euphorisch genug, oder?
Nö, das passt schon.
Das passt schon, ja. Das wäre ein Arschkriecher, Alter. Das ist ja unfassbar. Alter.
Na? Also wirklich.
Nur weil ich ein bisschen kritisiert habe vorhin, bin ich hier der Bad Guy. Mhm.
Vorhin vor allen Dingen. Das ist ja Dauerzustand.
Stimmt doch gar nicht.
Nein.
Du machst hier, wie heißt das? Gegen dich läuft eine Verleumdungsklage hier. Was war das schon wieder für eine Percy Jackson-Nummer, Alter? Mir diesen Film als absoluten Herzfilm zu attestieren, den ich jeden Tag irgendwie gucke vorm Schlafengehen. Was ja, für ein Schwachsinn, Alter. Das ist mein Harry Potter, hast du gesagt, als Pendant. Nein, das ist nicht. Ich habe ihn einmal gesehen und ich fand ihn nett.
Du schläfst in Percy Jackson Bettwäsche.
Ja, siehst du, genau. Du bist auf jeden Fall die Reinkarnation von Lee. Isa sagt, der Film war ganz lustig und für Lee ist das Isas Lieblingskomödie in diesem Moment aller Zeiten. Ihr seid einfach die Übertreiber aller Zeiten, Alter.
Ja, aber da passt du ja auch ganz gut rein. Lee hat einmal Alkohol getrunken und er ist Alkoholiker. Also
ja,
dann nehmen wir uns da ergänzen wir uns alle sehr gut. Wir sind ja alle Sünder.
Das stimmt, ja.
Oh, jetzt ist der Versuch eines Übergangs hier.
Ja, jetzt verstehe ich ihn erst. Zu subtil für meinen Geschmack.
Ja.
Alright, Top-Rated Movie 242, Bitches.
Natürlich.
Oh, shit.
Natürlich, the hype is real.
So, und jetzt darf Dennis anfangen.
Ja.
Mit Raten. Es geht um Sinners.
Oder Blood and Sinners, wie in Deutschland.
Ach so, ja, natürlich, entschuldige.
Warum auch immer.
Damit man versteht, dass da
Finde ich gar nicht leicht zu raten. Ich fange mal mit Guess an, den finde ich einen Schnuff leichter. Da sage ich mal 8. Und bei Lee 7.
Mhm. Okay, Guess, willst du? Ich habe Tipps parat.
Ja. Ich sag Dennis 8 und du 6,5.
Mhm. Interesting. Ich habe mir für Guess 8 notiert und für Dennis 8,5.
Mhm.
Kann mir vorstellen, dass das bei euch richtig gut ankam.
Der hat zu viel Budget für Dennis. Wenn den irgend so ein Kfz-Mechaniker in seiner Werkstatt in 82 gedreht hätte im Hinterhaus, so weißt du, hin und her mit seiner Nintendo-Konsole damals, mit der allerersten, die er hat, dann hätte er 10 Punkte von Dennis bekommen.
Meinst du?
Ja, ja.
Ich sag mal so, es hätte ihm ein bisschen mehr Hinterhof Praktikabilität gar nicht geschadet, dann hätte man sich gewisse CG-Sachen hier schenken können.
Siehst du?
Die mir wirklich nicht gefallen haben.
Hm, schön.
Schauen wir mal. So, das ist der neue Film von Ryan Coogler.
Mhm.
Käme natürlich aus Black Panther und Creed und Konsorten. Wir hatten noch Fruitvale Station.
Ja, klar.
Seinen großen Durchbruch hatten wir hier auch schon.
Ja.
Den schiebst du ja immer dem Beale Street-Typen zu.
Mhm.
Stimmt, ja. Irrtümlicherweise. Nein, es ist Ryan Coogler tatsächlich.
Ja, der hat schon, also natürlich durch Black Panther ein Riesen-Standing in Hollywood, und das, obwohl das jetzt hier erst sein 9. Credit war, ne? Also so wahnsinnig viel hat er noch nicht gemacht. Auch er hat 3 Upcoming, klar.
Mhm.
Und das gilt hier als sein erstes Original. Da kann man jetzt natürlich ignorieren, dass es sowas wie From Dusk Till Dawn gibt. Aber glauben wir ihm mal, dass er sich das Original ausgedacht hat. So originell fand ich es nämlich gar nicht. Ja, Komponist und Mitproduzent und sowieso auch in vielen Ecken Enden beteiligt, Ludwig Göransson.
Das ist schon ein wichtiger Teil auf jeden Fall, weil den Score möchte ich mal hervorheben, den fand ich schon richtig geil. Oder überhaupt, das spielt
ja
Musik.
Ja, seine Frau war ja da auch stark involviert, genauso wie Kuglers Frau eben auch hier als Produzentin gelistet ist.
Ja, weil Musik spielt ja hier schon eine große Rolle bei dem Film, kann man schon nicht anders sagen. Und
auf jeden Fall.
Ja, und man kann, glaube ich, Michael B. Jordan schon mittlerweile als seine Muse bezeichnen, weil es gibt kaum noch einen Film, den Ryan Coogler dreht, wo er nicht mitspielt.
Mhm.
Ja, den mag er so gerne, dass er ihn hier gleich zweimal besetzt hat.
Das stimmt,
das fand ich ihm übrigens.
Das einmal reicht
so
nicht.
Gelacht, Alter, weil bei mir auf Letterboxd, ne, werden dann so Popular Reviews angezeigt.
Mhm.
Und die eine lautet halt: Finally they casted Michael A. Jordan in something.
Okay.
Das fand ich so geil. Ja, Doppelrolle, wie so oft jetzt irgendwie gerade. Hier Mickey 17 und Elton Knights und weiß nicht was alles. Also es scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Hauptdarsteller in Doppelrolle gerade.
Ja, hat aber zwischendurch Legend, fällt mir noch ein, wo Tom Hardy irgendwie beide Zwillingsbrüder gespielt hat. Aber jetzt gerade ist so ein kleiner Trend, hast du recht, ja. Stimmt, Robert De Niro und Elton Knights. Bei Mickey 17 waren es mehr sogar als 2.
Mhm.
Stimmt schon. Ja, so, wer will die Handlung zusammenfassen von Sinners?
Kann ich machen.
Okay.
Wir sind im Jahr 1932 in Mississippi. Und der Film steigt damit ein, dass Sammy Moore, heißt er vollständig, der kommt mit einem ordentlichen Kratzer im Gesicht in die Kirche seines Vaters, hat in der einen Hand noch so ein abgebrochenen Gitarrenhals, den er panisch festhält, und sieht aus, als wäre er ziemlich durch den Wind.
Hast du den Priester erkannt? Den Vater in dem Moment?
Ja, klar.
Echt, ja?
Ja, Mann.
Ich erst im Nachhinein, Alter. Krass.
Saul Williams, ja. Ja, der hat schon eine sehr markante Fresse, finde ich.
Ja, ja, jetzt, wo du sagst, schon, aber.
Ja, jedenfalls sagt der, also sein Vater als Priester behauptet dann nämlich, dass Musik da eine starke Rolle spielt, dass so der Teufel es auf ihn abgesehen hat. Und fordert den dann auf, eben die Gitarre loszulassen, damit die Musik aufzugeben und Buße zu tun. Dann springen wir zurück. Einen Tag. So, und da sehen wir dann, wie die beiden Cousins von Sammy, Smoke und Stack, das sind die Zwillingsbrüder, gespielt von Michael B. Jordan, die sind Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, und eben einer je Zwillinge kehren jetzt nach mehreren Jahren in Chicago nach Mississippi zurück, weil sie dort haben sie sich ein bisschen mehr erhofft von der Großstadt, haben da für große Gangster in Chicago gearbeitet, denen auch ein bisschen Geld geklaut und haben jetzt was angehäuft und sind jetzt damit eben wieder zurück und wollen jetzt so ein, ich glaube, das ist ein Sägewerk, ne, was sie da dem Typ abkaufen von so einem rassistischen Großgrundbesitzer, stellen dem einen Koffer mit Geld hin und sagen, sie wollen da so eine Kneipe einrichten, so einen Juke-Joint. Um damit halt so die schwarze Community ein bisschen zu bespaßen, da natürlich auch Geld mit zu verdienen, aber eben primär ist das so ein Community-Ding. Zumindest sagen sie das so. Und dann heuern sie jetzt eben Leute an für diesen Abend. Sammy haben sie ja schon als Gitarrist und dann holen sie aber noch einen, der Klavier und Mundharmonika spielt, Delta Slim. Das ist die Figur von Delroy Lindo. Und dann noch eine Sängerin namens Pearline. Und dann holen sie noch Leute für die Küche und da den chinesischen Ladenbesitzer und seine Frau, damit die eben auch helfen, da bei der Organisation des Abends. Und alle sollen da irgendwie halt ein bisschen was beisteuern und irgendwie auch mitverdienen. Holen sie noch jemanden, den sie an die Tür stellen. Das ist auch ein Herr, den man aus anderen Sachen kennt, Omar Miller, und sowieso sind es hier, gibt es so den einen oder anderen prominenten Auftritt. Aber es dreht sich schon natürlich sehr um Michael B. Jordans Doppelrolle, Smoke und Stack.
Ja.
Ja, und nachdem dann eben der Abend anläuft, tauchen irgendwann ein paar Leute auf, die nicht eingeladen waren. Und dann nimmt das Ding eine ziemlich andere Richtung ein. Bis hierhin vielleicht, oder? Würdest du, also ich meine, das Ding ist, wir können natürlich auch spoilern, wir sind ja eh gegen Ende jetzt, weiß nicht, ob das notwendig ist, aber
meiner Meinung nach haben wir es schon, aber
warum?
Naja, weil ein Film, eine Filmreferenz, die genannt worden ist, ist ja schon, ist ja eigentlich schon klar, in welche Richtung das dann geht, oder?
Ja, setzt halt voraus, dass du den auch kennst, ne? Aber klar.
Also an wem der Film jetzt noch vorbeigegangen sein soll, der einen Filmpodcast hört.
Ich gehe auch davon aus, dass die meisten sich diesen Film angucken werden. Also da gibt es ja schon, also Dennis hat gesagt, der war auf seiner Most Anticipated List. Da ist er wahrscheinlich nicht alleine mit. Ryan Cooglers Filme werden generell ziemlich heiß erwartet. Das ist ein Riesenprojekt. Ey, der hat 90 Millionen gekostet. Also das, ich glaube schon, dass es sehr viele gibt, die sich den angucken werden.
Wusstest du, in welche Genre-Richtung das geht, bevor du ihn gesehen hast?
Ja.
Dennis?
Ja.
Okay.
Ich leider auch. Also, ließ sich irgendwie nicht vermeiden.
Ja, es sind Zeiten von Social Media ist schwer.
Schade eigentlich, ne?
Ja, gerade wenn man so drin ist in der Filmbubble und sich auch damit beschäftigt, bekommt man leider das eine oder andere mit.
Ja, ich beneide Menschen, die sich hier reinsetzen und sich den angucken und sagen, geil, hier so ein Gangster-Ding in Mississippi mit Schnaps schmuggeln und einem kleinen Laden aufmachen und so. Und dann mit Weißen auseinandersetzen. Und dann gibt es den Turn. Ich beneide die Menschen, die dann diesen so Turn Alter, erleben ja. dürfen.
Ja, gut, stimmt schon.
Aber der Film wurde ja eigentlich von allen irgendwie heiß erwartet. Ich meine, Warner hat ja quasi Haus und Hof außer Hand gegeben, um den Film hier zu kriegen. Also der hat den Final Cut gekriegt, der kriegt die Rechte nach 25 Jahren zurück und der verdient auch noch im Einspiel mit. Also die wollten den Film so doll haben.
Ja, er verdient vor allem ab dem ersten Dollar mit am Einspiel, genau. Weil das ist ja sonst nicht unüblich, aber dass du eben von Anfang an mitverdienst und nicht erst, nachdem da ein Teil vom Budget wieder drin ist, das ist schon speziell. Auf jeden Fall, ja.
Ja, also die waren richtig, richtig heiß drauf, den Film zu kriegen. Wahrscheinlich auch nach dem Abgang von Nolan hatten sie Angst, dass der nächste noch von der Fahne geht hier.
Ja, klar. Er hat Hype. Der Herr Kugler.
Ja, und der Film auch. Also der holt ja auch gerade gut was davon wieder rein, dafür, dass er so teuer war.
Ja, also als ich rausgeschrieben habe, stand er bei 181 Millionen. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Hat da mal jemand geguckt?
Stand heute noch nicht, aber könnte
aktuell kann ich dir sagen, wo der steht. Der steht gerade bei 181 Millionen nach wie vor.
Okay.
Also knapp doppelt so viel ist jetziger Stand.
Ja gut, da ist er noch ein bisschen entfernt von auf Null kommen. Ja, jetzt erzähl mal, wie fandet ihr das?
Dennis, willst du anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe ja gerade schon einmal kurz gesagt, was mich gestört hat.
Das mit dem CGI
fand ich vor allem natürlich im Finale stellenweise extrem unglücklich. Da gibt es Feuereffekte, die müssen nicht so aussehen, also wirklich nicht. Und auch ein paar andere Sachen, die ich nicht so geil fand. Aber ansonsten hatte ich tatsächlich Spaß mit dem Film. Ich finde Michael B. Jordan geil. Nach diesem Film habe ich gedacht, der würde mir als Blade auch ganz gut gefallen, aber da sie Blade niemals drehen werden, können wir das sowieso lassen. Und
Wesley Snipes hat recht behalten, dass er der einzige Blade ist.
Ich glaube tatsächlich, dass er das hat. Das ist ja ein Debakel, aber darum soll es ja nicht gehen. Ich mochte das Szenario hier. Ich fand die Leute, wie sie es gespielt haben, allesamt echt cool. Selbst hier Sammy Preacher Boy, der ja eigentlich nicht unbedingt Schauspieler ist, der hat ja hier so Star Search für Kids gewonnen quasi oder so. Der ist ja eigentlich Musiker, was ihm ja natürlich in diesem Film auch zugutekommt.
Mhm. Ja, ein bisschen irgendwie Sean Connery Styles, oder? Wie der spricht. Das ist alles so. So die S-Laute sind bei dem immer fand ich irgendwie weird.
Ja, ich hatte leider das Pech, dass ich den auf Deutsch gucken musste.
Oh.
Ich konnte es mir nicht aussuchen, da der in Hamburg in der OV, als ich dort war, nur noch um 22:45 lief und das passte in einer Woche nicht gut.
Oh shit. Mhm.
Deshalb musste ich den dann leider in Osnabrück auf Deutsch gucken, was dem Film...
Ja, ist natürlich
für so ein konnte mir dann nur vorstellen, wie der klingen könnte.
Ja, für so ein Mississippi-Szenario ist es natürlich nicht förderlich. Mhm.
Nee, überhaupt nicht. Aber dafür hatte ich trotzdem jede Menge Spaß. Also es war eigentlich schon ein Film für mich. Das gefällt mir alles, was ich sehe. Ich mag die Thematik, ich mochte die Optik, ich mag dieses Gangster-Ding, so, das Schnappschmuggeln, die Mucke. Das war für mich rund. Ich habe nur halt echt Bauchschmerzen gehabt mit den Effekten im Finale. Das muss man nicht so machen.
Mhm. Okay, Guess, wie ging's dir?
Ich fand ihn super, aber hatte auch ein paar Abstriche, was einige CGI-Stellen angeht. Ich finde, die Länge hätte mal wieder nicht so lang sein müssen, wie er letztendlich war. Aber er hat mich tatsächlich in vieler Hinsicht, hat er offene Türen bei mir eingerannt, weil ich mag dieses Mississippi-Szenario. Mhm. Weißt du, mit diesen Alkoholschmugglern und Gangstern und bla und jeder kennt sich irgendwie.
Aber ey, so ganz kurz, weil Dennis das jetzt auch gerade schon erwähnt hat, jetzt falle ich ausgerechnet wieder dir ins Wort, aber du sagst das jetzt auch wieder mit dem Alkoholschmuggeln. Das findet doch nicht statt. Also es wird erzählt, dass die aus diesem Umfeld kommen.
Nee, das findet nicht statt, aber es ist trotzdem so ein bisschen so die Szenerie. Ich weiß nicht, wie hieß dieser Film mit Tom Hardy und Shia LaBeouf zum Beispiel? Den finden auch viele nicht geil, den mochte ich auch. Der spielt auch so ein bisschen
ich
in
weiß,
dieser.
Den haben wir hier, da waren wir uns echt nicht einig.
Also. Nee, den findest du ja auch nicht gut. Ja. Aber ich mag das Setting, ich mag die Musik, ich mag dieses Blues-Getränkte und so. Und zu dem kommt dazu, dass ich hier wirklich einige der Schauspieler mag. Ich habe mich gefreut, Daryl Lindo mal wieder zu sehen. Mhm. Und ich habe irgendwie... bin ich Fan von Hailee Steinfeld tatsächlich und finde die immer cool. Und gerade hier ist sie so ein bisschen gegen den Strich besetzt und spielt nicht das, was sie sonst spielt. Fand ich gut und ich liebe Jack O'Connell seit Godless, seitdem ich ihn in der Serie gesehen habe. Den finde ich großartig und den fand ich hier mega in der Antagonistenrolle dieses Wichsers. Und ich finde es auch geil, wie krass der musikalisch eigentlich so diese Blues-Szenerie eigentlich torpediert mit seiner Musikrichtung und seinen irischen Wurzeln und so. Und hat mir gut gefallen und ich fand es auch richtig geil, dass das so Musical-Anstriche hat an manchen Stellen so. Und ich mag ja Filme, wo Musik halt eine große Rolle spielt. Und davon ist dieser Film voll und damit hat er natürlich bei mir gepunktet.
Mhm. Da würde ich gerne an ein, zwei Stellen widersprechen. Also zum einen.
Tu das.
Ja, gut, also vielleicht ist es auch nur einfach nur, würde ich es anders formulieren. Wenn du sagst, Hailee Steinfeld ist gegen den Strich besetzt, meinst du, weil sie sonst andere Rollen spielt, oder wie?
Ja, die ist sonst die Damsel in Distress, oder eher so das Mädchen, was so beschützt werden muss, oder beziehungsweise die so über sich hinauswächst.
Hast du Hawkeye gesehen?
Hallo? Was?
Was?
Also ich meine auch bei True Grit und Hawkeye und so, Alter, was?
True Grit.
Ja.
Die Rolle ist definitiv auf jeden Fall keine Heldin.
Nee, aber sie ist weit entfernt von der Damsel in Distress, weil sie sich eben schon gerade für das Alter sehr untypisch selbstsicher verhält, finde ich.
Ja, aber die ist ja schon auch oft das unschuldige Mädchen oder so. Also Age of 17 und so, da spielt sie auch so eine Coming-of-Age-Story. Und hier ist sie ja, hier hat sie ja schon so ein bisschen Antagonistenzüge, beziehungsweise
Antagonisten?
Naja, so ein bisschen so dieses Verruchte und so. Ich habe noch nicht dieses Verruchte von ihr gesehen bisher. In welchem Film?
Okay, gut. Nee, ich wollte auch nur fragen, warum du dieses gegen den Strich, wie du das gemeint hast, weil ich finde sie hier nämlich perfekt besetzt. Und das widerspricht, also damit kann es nicht gegen den Strich sein, finde ich. Weil
die hat meiner Meinung nach so ein Sauberfrau-Image, was du offensichtlich hier nicht siehst.
Nee, das sehe ich eh nicht bei ihr. Überhaupt nicht.
Okay.
Generell nicht.
Also, ich habe Hawkeye aber nicht gesehen. Also.
Ja, ja, ist ja fein. Ging ja auch jetzt nur mal um die subjektive Wahrnehmung, aber ich finde es halt, ich finde sie hier wirklich fast die beste Besetzung, weil ich bin auch von Michael B. Jordan so ein bisschen, also weiß ich, entweder habe ich den langsam satt gesehen oder da muss jetzt einfach irgendwie mal was ganz anderes kommen, weil irgendwie ist der schauspielerisch für mich immer noch bei Fruitvale Station auf dem Peak gewesen, so, das ist komisch, weil das ja eher so der Anfang war. Also irgendwie sehe ich da nicht wirklich eine große Entwicklung und so jetzt ist es halt so ein bisschen der Star-Status und ich finde, der hatte hier ein paar Szenen, wo ich wirklich dachte, Alter, das ist nicht gut gespielt, ey. Das. Aber ja, also ich finde, zum einen geht es schon für mich los mit dieser Zwillingsbesetzung. Ist halt für mich ein Gimmick, wo ich mir denke, ey, macht das Budget unnötig höher einfach. Warum habt ihr nicht einfach einen Bruder erzählt? Und dann, also wieso ist es wichtig, dass das Zwillinge sind? Weil ich finde jetzt auch nicht so, sie erzählen dann an zwei Stellen, dass sie halt super eingespielt sind zusammen und dass sie natürlich eine wahnsinnig enge Bindung haben, aber darüber hinaus ist es für mich halt nur ein Gimmick, wo ich mich frage, warum braucht es das, dass wir den jetzt hier in der Doppelrolle sehen?
Weil es doch Ryan Cooglers Muse ist.
Und ja, bevor aber er, eben,
bevor er den, Gimmick. Bevor er den in den Schatten stellt von einem anderen Gibt's Schauspieler, lieber ja, doppelt so viel seine Muse.
Ja, und ich finde, es gibt halt Leute, die schauspielerisch besser sind als er in dem Film und deswegen. Also davon könnte man sich ja auch inspirieren lassen. Wie auch immer, so, er hat sich ja so entschieden. Das ist nur für mich halt, ich finde, ich sehe dann so ein Gimmick und erkenne den eigentlichen Sinn dahinter nicht.
Ja. Weißt
du? Also die Handlung erfordert es nicht, so finde ich. Ne, so nehme ich es halt wahr. Es geht ja gerade darum, wie wir den Film wahrgenommen haben. Und
nee, ich stimme dir zu gerade. Also es brauchst jetzt nicht hier auf die Barrikaden gehen, weil ich gerade gesagt habe, natürlich ist es ein Gimmick und hast vollkommen recht, das ist nicht irgendwie handlungstechnisch oder so jetzt logisch erklärbar, warum man ihn jetzt nicht mit einem anderen besetzt hat, insofern.
Ja, aber für mich spielt das halt alles mit rein, dass ich da vieles schlecht gefunden habe und vor allen Dingen mörderlangweilig. Aber jetzt nochmal, ich möchte kurz zurückkommen zur Besetzung von Hailee Steinfeld, weil ich finde die eben hier optimal besetzt, weil die durch ihren Background als eine Figur in den 30ern, die eben die Möglichkeit des Passings mitbringt, was halt für die Figur voll wichtig ist, da finde ich die halt genial besetzt. Weil sie halt genau das, den Funken mitbringt, den es dafür braucht. So. Und, deswegen fand ich das mit ihr hier sehr cool. Es gab hier eh so ein paar Nebenfiguren, die ich richtig cool fand und deswegen so ein bisschen schade, dass dann halt für mich die Hauptfiguren nicht so richtig gezogen hat. Und dann ist für mich das größte Problem eben, dass ich den Mörder langweilig finde, bis es dann mal überhaupt wirklich losging. Und als es dann losging mit dem eigentlichen Element, von dem wir alle wissen, dass es in dem Film ist, fand ich das nicht geil. So, okay. Es gibt eine Musiksequenz, die ist für mich komplett flawless und ist für mich eigentlich der komplette Film und gäbe es nur diese Sequenz, wären es für mich 10 Punkte.
Wahrscheinlich die dann noch auf die Zeit scheißt.
Genau, ja, ne, wo das so ineinander float, ja, wo du halt merkst, natürlich. Alter Falter, ist das geil gemacht, ey, wie die mit der Musik, wie die Musik ineinander übergehen, die einzelnen Elemente und plötzlich hast du da so Dance-South-Rapper drin und irgendwelche asiatischen
Breakdance und so.
Sachen und Breaker und Digga, das fand ich so krass, das übelster Gänsehautmoment, wie geil die sagen so, hey, du connecte dich einfach mit der Kultur und dann kommen da halt andere Leute mit rein so und plötzlich hast du irgendwelche Rockmusiker und so und
ja, die alles Szene ist krass, ja.
Super geile Szene und für mich mit Abstand die beste des Films. Aber Alter, bis das Ding überhaupt mal in die Pötte kommt, passiert so lange nichts. Und ich mag das Setting auch. Ich mag das Mississippi der Zeit. So, ich finde dieses ganze Südstaaten-Ding auch tendenziell immer geil. Dachte auch, cool, jetzt erzählen die noch diese Connection zu Chicago und so diesen Gangster-Status und so. Und hätte gerne mehr davon gesehen, aber du siehst ja nicht. So, dann ist es so ein bisschen so ein halblebiges Aufwärmen von alten Beziehungen, wo wir dann ein bisschen was über die Hauptfigur erfahren. Aber mit dem, was er dann hinten raus macht, hat das dann halt auch mal so gar nichts mehr zu tun. Oder sehr wenig eben bei manchen. Bei einzelnen Figuren gibt es dann noch so kleine Relevanz. Und dann finde ich aber halt, der Genickbruch ist für mich, dass der mit diesem Thema, was er dann aufmacht, dass ich das eben nicht geil inszeniert finde und da ist die CGI wirklich nur ein Teil davon. Ich finde auch, dass er inkonsequent mit dem Thema umgeht. das ist dann, wird dann so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und in der Summe verstehe ich nicht, warum das hier alles so mörderoriginell sein soll, weil ich finde den Ansatz cool, den Blues da zu so einem großen Thema zu machen. Aber das wird dann halt einfach auch ganz schnell verraten, weil es dann eben plötzlich um das andere Thema geht und die Connection, also vielleicht erzählt sie sich mir auch einfach nicht so hundertprozentig, aber für mich, also für 2 Stunden, 17 Minuten müsste das so viel früher losgehen, damit ich da wirklich dranbleibe. Und da war für mich einfach viel zu lange nichts. Fand es echt schade, dass der so dröge daherkommt, bis der mal in die Pötte kommt. Was würdet ihr sagen, so wann er, also zu welchem Zeitpunkt im Film eröffnen die Kneipe? Wie viel Zeit ist da vergangen?
20, 25 Minuten.
Nur?
Locker.
Also, ja, ich hätte jetzt 3/4 Stunde gesagt.
Echt? Eine 3/4 Stunde?
Ja, die müssen ja erstmal, die kommen ja erstmal zurück in die Stadt und rekrutieren da und knüpfen wieder an ihre alten Kontakte an und so.
Ja. Okay.
Vielleicht kam es mir auch nur nicht so lang vor. Also ich fand den ersten Teil nämlich gar nicht so zäh. Also mir ging der gut rein.
Krass. Okay. Ja. Na, ist mir echt nicht gelungen. Ich fand es wahnsinnig dröge, bis es dann mal losging. Und dann gab es so einzelne Elemente, die ich richtig cool fand. Weil ich fand dann auch, als es mit den irischen Songs losging, ist auch wieder so ein Gänsehaut-Ding. Super geil gemacht. Und da ja auch, das, was du meinst, ist, dass das dann so Musical-Anleihen bekommt, wo sie plötzlich so Choreo tanzen und so. Ich dachte, voll fett.
Ja. Da habe ich auch so ein bisschen kulturelle Aneignung mitgesehen, so als Message, so weißt du, weil der eigentlich Antagonist versucht sich ja deren Musik so zu bevollmächtigen, weißt du, und sagt so, ey, ich feiere das voll so und lass mich mal rein, so, weißt du, weil ich finde eure Musik auch richtig geil und so. Das sind so auch so Momente, wo ich gesagt, okay, ist auch so, kann man ruhig auf ein paar politische Statements von heute nochmal irgendwie reininterpretieren. Aber ich muss dir in einer Hinsicht widersprechen, tatsächlich, dass du meinst, dass man von dem Setting nichts sieht, weil ich bin die ganze Zeit in diesem Südstaaten-Szenario, so, weißt du, bei diesem,
nein,
bei dieser Hütte.
Das Schmuggler-Ding, davon sehe ich überhaupt nichts. Das ist so das Gangster-Schmuggler-Ding, das findet nicht statt.
Nee, naja, gut, das ist die Vergangenheit von denen, das musst du kaufen. Aber ja, ich meine, dass
davon
dieses.
Hast du gesprochen.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt das Setting von diesem Blues-Getränk Mississippi
oder
so. Nein,
nee, Blues spürst du durch den ganzen Film.
Okay.
Das ist nicht. Nee, darum geht's mir nicht.
Okay, dir geht's das nicht um die Art Direction und Co.
Nein,
die passt,
Quatsch, nee.
Weil die fand ich groß.
Auch voll, auch die, also die Location auch, das fühlt sich Mörder echt an und so, deswegen, nee, also die Lady, die Art Direction die Leitung hatte, die hat einen super Job gemacht, Alter. Fand auch Kostüme und so weiter, alles
Kostüme,
super.
Kostüme, Kamera vor allen Dingen auch, also die war eigentlich auch immer in den richtigen Momenten.
Ja, das fand ich auch nicht bei der Kamera, also bei der Bildsprache bin ich nämlich auch nicht uneingeschränkt happy.
Okay.
So, da fand ich nicht alles gut. Und ich, also, aber eben, größtes Problem für mich, dass der viel zu lange braucht, bis er mal losgeht. Und das, was dann losgeht, ist, da finde ich wirklich nur einzelne Szenen geil.
Ja, bei der Kamera sind sie ja auch ein bisschen durchgedreht, was die Technik angeht. Es gibt ja irgendwie mittlerweile Erklärvideos, in welchen Formaten das alles geschossen wurde, weil das ja auch die Aspect Ratio ja auch irgendwie, gibt es ja zwei verschiedene oder drei oder so, also es ist richtig verrückt.
Ja, und vor allem, also allein schon auch diese Montagesequenz, ne, wo die so nach einer langen Plansequenz aussieht, habe ich dann auch gelesen, geht gar nicht, weil du mit IMAX-Kameras kannst du nur 2 Minuten am Stück drehen, Alter.
Ach so, das habe ich nicht gewusst.
Also stand, glaube ich, auch sogar in den Trailer Effects, dass nur, also Continuous drehen geht nur 2 Minuten mit den IMAX-Kameras und deswegen musste da dann halt wieder zusammengeflickt werden.
Mhm, krass. Ja gut, mittlerweile so versteckte Schnitte mit einzubauen ist ja kein Problem.
Ja, klar. Aber das ist wirklich eine geile Sequenz, Alter. Dieses eine Musikding fand ich krass.
Ja, also gerade weil sich auch, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass die Musik so durchzieht und während sich draußen etwas zusammenrottet, weißt du, hörst du halt immer noch so den Gesang von draußen und das wirkt so bedrohlich in diesen Momenten. So, ich fand es schon richtig gut. Also Michael B. Jordan ist nicht der Stärkste in dem Cast, definitiv nicht, aber.
Das siehst du auch so?
Ja, das sehe ich auch so, aber er ist halt trotzdem cool. Also der ist halt, wie du wahrscheinlich gemein sagen würdest, zweckdienlich. Und so sehe ich es auch. Also der wird von einigen anderen, die haben mich da mehr beeindruckt, Jack O'Connell und Co. Und auch Haley Steinfeld, aber trotzdem ist das okay. Und das mit dem Bruder, ja, ist halt ein Gimmick, aber jetzt auch nicht so, dass es bei mir groß negativ ins Gewicht fällt. Also ich habe mich jetzt nicht gefragt, warum haben sie es gemacht. So, für mich war es halt so, ja gut, okay, Zwillinge, gekauft. Halt so Legend im Mississippi.
Ja, bei Legend hatte man aber wenigstens den Charme, dass die Brüder krass unterschiedlich waren. Und die beiden hier, die kannst ja, da weißt du ja zwischendurch, wenn du nicht genau aufpasst, weißt du ja gar nicht, wer welcher ist eigentlich.
Über die Farbe unterscheidet sich es am Anfang der Klamotten, ne? Da hat man eine ganz gute Referenz.
Ja, und die Frauen halt.
Ja, aber ansonsten, weiß ich auch nicht. Und ich fand es sehr, sehr schade, es gibt eine Szene, in der die Iren quasi in die Handlung eingeführt werden, die hätte ich rausgelassen. Weil da wusste man sofort, okay, das passiert, das ist Phase hier. Und dann hat der Turn für mich halt, ich wusste ihn zwar sowieso, aber dann hat er halt noch weniger gewirkt, weil sonst hätte man sich ein paar Fragen gestellt. Hm. Als sie beim Türsteher standen, hätte man sonst mehr überlegen müssen, aber so dadurch, dass man wusste, was kommt, war halt klar, ach so, okay.
Ja, aber das ist halt die Stelle, wo es kippt in ein anderes Genre, was du vorher nicht kommen siehst. Also egal, ob du es jetzt gehört oder gesehen hast oder so. Trotzdem.
Ja, aber ich wusste es schon. Du siehst ja vorher,
ja, was die Iren. Ja, aber wenn du es nicht wusstest, wenn du jetzt der Typ bist, der ins Kino geht und noch nie was von diesem Film gehört hat.
Ja, aber du weißt es doch aus der Einführungsszene. Eben. Du weißt es ja schon, bevor die am Türsteher ankommen, was die sind.
Genau. Es gibt
und
ja,
die Szene hätte ich einfach gestrichen, weil das dumm ist.
Ich verstehe. Ich finde sowieso, dass mit der Szene einzusteigen, tut dem Film nicht gut.
Ja.
Das ist wieder mal der Klassiker halt, ne? Dass wir kurz vorm Ende mit einer Situation dann am Anfang einsteigen.
Ja,
das kritisieren wir auch nur, weil wir halt auch wissen, worum es geht. Also, wie soll ich es formulieren? Also für diejenigen wie uns, die wussten, worum es geht und welches Genre das hier fällt, ist das wiederum nicht tragisch, so, weißt du, dass du es da schon erfahren hast, finde ich. Oder? Weil du wusstest ja, was für ein Genre der Film hat, deswegen ist es für mich okay.
Aber ja, wenn du es nicht weißt, weißt du es doch auch spätestens nach der Eröffnungssequenz.
Ja, aber wenn du es weißt, ist es scheißegal, ob es am Anfang gebracht wird oder, weißt du, oder irgendwie zum späteren Zeitpunkt, was Dennis meinte. Also diesen Kritikpunkt von Dennis, der funktioniert nur, wenn du nichts von diesem Film gehört hast, wenn du gar nicht weißt, worum das geht. Hm. Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Also aus unserem Aspekt ist es scheißegal, ob das am Anfang kommt oder später. Wir wissen ja, früher oder später kommt's.
Ja, aber also gerade mal, was so das Überleben einer Figur angeht, damit nehmen sie ja schon auch ein bisschen was vorweg.
Klar.
Ich hätte es halt nicht gebraucht. Oder ich glaube, es wäre stärker ohne.
Also was dieses Subgenre angeht, habe ich wenig Gutes gesehen, gerade so nach 2000. Und da sind meine Lieblingsfilme wahrscheinlich in den 80ern angesiedelt, beziehungsweise auch in den 90ern. Aber insofern war ich hier freudig überrascht, weil auch da sind natürlich so bei Filmen, wo ich weiß, okay, das ist nicht so meine Thematik, verzeihe ich auch viel mehr. Insofern habe ich da nicht so viele Kritikpunkte wie ihr. Aber kann es nachvollziehen.
Ja, aber gerade weil es wirklich gute Filme aus dem Genre gibt, hätte ich es, glaube ich, viel stärker gefunden, wenn der sich mehr auf das Musikthema konzentriert hätte und dabei geblieben wäre.
Da gibt es gar nicht so viele gute Filme, wie ich finde. Also ich könnte sie an zwei Händen abzählen.
Ja gut, das sind ja schon einige.
Ja.
Ja. Ah, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Film, wenn ich den ein zweites Mal gucke, habe ich da mehr Spaß mit. Aber im Kino, das hat mich stark gelangweilt, bis das mal losging.
Ja, ich habe dein Gehen mitbekommen.
Ah ja?
Ja. Aber hätte natürlich auch sein können, dass du sehr müde warst. Ich musste ja nicht gleich auf die Punkte ummünzen.
Das stimmt. Aber, verkatert mal wieder.
Ne?
Oder mal wieder verkatert.
Oder mal wieder verkatert.
Oder ja, besoffen genau. Oder alles, ja, ja klar.
Klar, der halb besoffene Lee im Kino neben mir ist normal. Hm. Oder so wie bei Peter, wo man irgendwie. Den zweiten Teil einer Filmrezension darfst du nicht mehr ernst nehmen, weil die hat er nicht mehr mitbekommen. Er schläft ja auch regelmäßig ein. Insofern bin ich hier sehr gut durchgekommen und mochte den. Dann halte ich wohl die Fahne hoch und dann ist irgendwo zwischen uns wahrscheinlich, aber das lösen wir gleich auf. Habt ihr sonst noch irgendwas an Fun Facts oder irgendwelche Meinungen noch, die wir jetzt vergessen haben?
Nö.
Nee.
Nö. Na dann. Punkte oder was?
Ja. 8,2 sind es auf IMDb. Weil, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der nicht in den Top 250 bleibt. Ne? Das ist jetzt halt wieder so ein
Momentaufnahme.
Hype-Ding aus dem Moment, ja. Metascore ist aber trotzdem bei sehr starken 84, Letterboxd 4,2.
Ja, das offene Buch Guess ist natürlich bei 8.
Ja, meine Kritikpunkte beziehen sich auch größtenteils darauf, dass das der Weg zur 10 gewesen wäre. Ich bin hier bei 8,5.
Noch höher als ich, Alter.
Nice, Alter. Beide getroffen. Ja, es tut mir leid. Ich bin hier dann wahrscheinlich wieder der es nicht so geil fand. Ich bin mal 5.
5 Punkte, Alter.
Na, Mann. Was soll ich machen, wenn ich mich über 3/4 des Films gelangweilt habe? Dann fühle ich mich schon sehr großzügig mit den 5, weil ich halt wirklich hier so 2-3 Szenen richtig, richtig geil fand und alles drumherum irgendwie.
Na gut, 2-3 Szenen bei 137 Minuten ist jetzt nicht die Megaquote.
Eben.
Schade.
Ja, voll.
Aber es ist uns offensichtlich nicht vergönnt, in dieser Episode die Anhörungsklinge zu betätigen, weil irgendwie waren wir jedes Mal knapp oben und unten daneben. Beziehungsweise nicht einmal irgendwie, dass wir da gleich standen.
Nee, das stimmt wohl.
Könnt ihr dann wieder eure Mr. Pink-Tröte anmachen?
Ja, die ist aber auch wirklich geil.
So.
Die Stilikone.
Ich glaube, das Geilste daran ist für mich auch dieser Schrei am Ende.
Ja.
Das ist so großartig.
Hat doch eine Weile gedauert, bis ihr da nicht mehr lacht, wenn ihr die Einigungströte drückt.
Es könnte jetzt bald wieder kommen, weil wir haben ja jetzt fast 8 Wochen nicht aufgenommen oder so, gefühlt.
Oha.
Und,
stimmt, ihr habt viel vorgearbeitet, ja.
Ja, aber ich kann ja schon mal sagen, wenn Lee zusammenrechnet, ich glaube, jetzt kommt ja nächste Woche Freitag. Und danach kommt ein Bud Spencer und Terence Hill Special.
Oh, ja, das ist die ihr noch nicht aufgenommen habt, oder?
Genau.
Ja, und Dave hat mir verraten, dass da noch etwas kommt, was mich noch mehr interessiert als das, oder besser gesagt, das mich interessiert, im Gegensatz zum Bud Spencer Special. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Ja.
Aber ich glaube, die nächste Folge vom Teaser rein von der Chronologie ist wahrscheinlich die mit Conny, oder?
Genau, die nächste von der Chronologie ist die, also wenn ihr das hier hört, kommt die Freitag, das ist die Osploitation-Folge mit Conny.
Osploitation, haben sie mal die Filmbranche am Arschloch der Welt ein bisschen sich zur Brust genommen.
Genau, und in Bälde werden wir ja euch beide auch mal wieder zu Gast haben.
Das stimmt, ja. So, Lee hat ein Ergebnis.
Ich habe ein Ergebnis.
Zweistellig.
Ja. Dennis hat heute ordentlich auf die Kacke gehauen, Punkte gesammelt, bringt's auf 11 miese.
So kommst du nicht in den Lostopf, Junge.
Nee.
Guess hat's auf 9 miese gebracht und ich auf 2,5.
Okay.
Das ist doch nicht wahr, ey.
Knappe Kiste
nicht
auf jeden Fall.
Nicht mal mit so einem Debuff kriegst du den hier kaputt.
Ja, gut. Also nicht mal sturzbesoffen und so weiter kriegst du den geschlagen hier. Punkt geraten, ey. Ist scheißegal.
Ja, mir ist natürlich aber auch bewusst, dass ich heute ein bisschen aus dem Muster gefallen bin oder Raster oder wie sagt man das? Nee, aus dem Muster.
Ja, warst heute edgy unterwegs sein.
Ja, du warst der Edgelord heute.
Ja, mit so ein paar Dingen.
Der Edgelord, richtig. Das stimmt, das kann ja keiner ahnen, dass er wieder eine von den ahnungslosen Momenten hier hat heute.
Ja, aber also ich meine trotzdem 6,5 Punkte Vorsprung zum nächsten ist es, oder? Ja.
Wenn nichts, komme ich direkt danach. Ist ja auch mal Trost.
Also direkt ist halt eben hart übertrieben, aber ja.
Direkt danach 7 Punkte Unterschied.
Ja,
siehst du mal, mit was ich mich hier rüben muss.
Ja.
Ja, Dennis hat mir in die Suppe gespuckt, sonst wäre das heute auf jeden Fall mein Sieg gewesen. Aber so haben wir noch eine dritte Person, die hier immer so ein bisschen mit reingelabert hat und mich dann beeinflusst hat, bei meiner Meinung. Wäre der nicht da und zwar, dann hätte ich ein bisschen anders geraten.
Ja.
Du hast Dennis bei Deep Sea auf 9 Punkte getippt. Alter.
Ja, sag ich ja. Wenn Dennis nicht da gewesen wäre, dann dich habe ich ja, das bei dir war es ja die richtige Richtung ein paar Mal.
Das stimmt, ja.
Ja.
Tja.
Und ein paar Mal wäre ich sogar noch näher dran, weil ich mich dann von Dennis beeinflussen lassen habe. Das will ich ja sagen.
Ja.
Hätte. Ja, da sind wir wieder. Die Erklärung.
Ja. So, wenn ihr noch mehr Punkteraten haben wollt und hören wollt, dann müsst ihr unsere Sonntagsepisoden kaufen. Bei Patreon und bei Steady gibt es nämlich nochmal Zusatzepisoden. Da gibt es noch eine Banausenfolge jeden Sonntag. Und zudem könnt ihr Lose beitragen, die wir dann ziehen und rezensieren. Und ihr könnt Auftragsfilme auftragen, die wir dann ebenfalls gucken und hier besprechen. Und ihr kriegt Tabelleneinsicht. Diese 4 Pakete gibt es bei Patreon, Steady, Linktree, in der Bio.
Yes, auf Social Media.
Bescheid.
Sehr schön. Guess macht das mittlerweile so herrlich.
Ja, kann man nicht mehr. Früher war es so sporadisch, das funktioniert so nicht, weil als wir sporadisch gemacht haben, kam einer pro Jahr, jetzt kommen 3 Supporter im Jahr. Das ist ja schon mal
immerhin.
Das ist ja schon mal ein ganz krasser Trend auf jeden Fall nach oben, dass wir das so weitermachen müssen.
Ja. Ja, gut. Wir haben uns ja auch vorgenommen, da ein bisschen mehr zu machen auf Patreon und Steady. Dann entwickelt sich das hoffentlich in eine gute Richtung.
Auf jeden Fall.
Ja.
OnlyFans ist in Arbeit.
Das auch, ja. Trotzdem bedanken wir uns jetzt erstmal nochmal eben bei allen, die uns bis dahin schon supporten. Ihr seid die geilsten. Dennis, natürlich auch Riesendank an dich.
Ja.
Du bist ja mittlerweile integraler Bestandteil der Bewegtbild-Banausen.
Und beide Bastarde supporten auch gleichzeitig. Also da nochmal Dankeschön.
Das auch, ja.
Das ist wahrscheinlich Pflicht, das ist so Voraussetzung, um überhaupt hier was machen zu dürfen.
Das stimmt, ja.
Nee, ist natürlich sehr cool, ey. Vielen Dank dafür. Du machst das ja schon ein paar Jahre.
Hm.
Ja, das stimmt. Das ist 4 Jahre, glaube ich, oder so.
Krass, nicht schlecht.
Müssen das jetzt sein?
Voll gut.
Ja, glaub, wohl
4 Jahre begleitet der Bursche schon.
Ja. Und ich meine, jetzt mit den Bastarden habt ihr auch schon an die 20 Episoden, oder?
Ja, wir haben im Juli haben wir Einjähriges und Episode 25.
Krass.
Ach, da ist schon Einjähriges, Alter.
Mhm.
Wow.
Tja.
Da müssen wir uns auch noch was Komisches überlegen, aber.
Ja.
Wir sind gespannt. Wir lehnen uns zurück und gucken einfach, was ihr da so rausbringt. Danke für die Entlastung ab und zu mal an einem Freitag.
Ja, ich wollte ja die besten Sextapes besprechen, aber naja.
Dave war dagegen, oder was?
Nee.
So war er nicht.
Nee. Aber wir hätten gerne noch eine Gästin, die da mitmacht, aber ich glaube, das wird schwierig.
Ja, aber wäre schon angebracht bei dem Thema, oder?
Vielleicht könnt ihr euer Telefon nochmal durchgucken, wer da so in Frage kommt.
Wenn wir da irgendwie Blowjob-Skills bewerten, wäre eine zweite Meinung ganz gut.
Das stimmt.
Aus der anderen Perspektive.
Ja.
Da kommen wir wieder auf deine wilden Tage in Osnabrück zu sprechen.
Ja, genau. Also was sollen Dave und ich dazu sagen? Wir gucken nur mit Doppelkinn nach unten dabei, also bitte.
Siehst du?
Mhm. So. Das ist ja Quatsch.
Habt ihr nicht so Bateman-mäßig irgendwie einen Spiegel an der Wand, dass ihr euch dann schön ein bisschen flexen könnt?
An der Decke, ja.
Überall. Spiegel, verspiegelter Raum.
Oh Gott.
Spiegellabyrinth.
Super.
Das will keiner, glaube ich, in unserem Alter.
Nee, echt nein. Nicht. So, aber guck mal, wenn wir jetzt aufhören, dann sind wir voll in deiner Zeit, in deinem Zeitfenster geblieben.
Stimmt, ja. Dennis hat eine Deadline. Ja. Haben wir gut getimt.
Ja, on point.
Ja, dann.
Aber ich hätte auch gedacht, dass Deep Sea vielleicht länger dauert, aber dass wir uns da so einig waren, hätte ich nicht gedacht. Deswegen ja, das ging stimmt. Das schneller als geplant.
Mhm.
Das stimmt. Ganze 6 Filme heute auf der Agenda und wir können schon mal verraten, was euch nächsten Dienstag erwartet, weil da sind es auch nochmal 6 Filme, die da kommen von, da sind sogar 7, Alter. Wir legen sogar noch einen drauf. Weil da haben wir ganze 3 Auftragsfilme noch aus dem,
ach ja.
Die wir noch abhaken werden. The Man Who Shot Liberty Valance ist dabei. Da ist Die Stunde des Wolfs dabei, wieder Ingmar Bergman.
Mhm.
Und für unseren Punkteratengewinner Udo reden wir noch über Arthur und Claire.
Oh ja.
Einen Film aus Österreich.
Hast du die alle schon gesehen?
Ich habe Arthur und Claire gesehen und Die Stunde des Wolfs.
Mhm.
Diese beiden habe ich schon geguckt. Der Rest steht noch aus. Und vielleicht auch nochmal eins meiner Lose, wird ja auch noch abgehakt, den wolltest du ja mitgucken
ja,
hier.
Mach ich auch.
No Escape.
Ja.
Den muss ich auch noch gucken. Alrighty. Ja dann.
Cool.
Danke, Dennis.
Yes. Vielen Dank.
Gerne.
Danke, tschüss. Danke.
A la prochaine.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.